Pur, der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur, der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv beim Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von Exklusivpartner Advergy. Es ist die 29. Folge und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Wir sind natürlich nicht allein, sondern haben zu unserer linken bzw. rechten jemanden sitzen, der uns gerade schon mit einem Lächeln begrüßt hat. Und zwar ist die Rede in der 29. Folge von der Nummer 10, von unserem Spielmacher Immanuel Feray. Moin Manu, schön, dass du da bist.
Moin.
Ja Manu, wir haben es gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, wir wollen mal den Sportler hinter dem Menschen vorstellen, erfahren, was du so für einen Typ bist und werden natürlich aber auch über deinen fußballerischen Karriereweg sprechen. Und bei dir haben wir festgestellt, Immanuel, da steckt schon im Namen die erste kleine Geschichte hinter. Nimm uns da doch mal mit.
Weißt du, wie mein Name zustande gekommen ist?
Oder? Genau, wie ist der Name zustande gekommen? Was bedeutet er? Wir haben da schon mal ja drüber gesprochen. Ist ja ein Name mit einer Botschaft.
Ja. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das kommt ja aus der Bibel. Das ist nicht so schwierig, glaube ich.
Ja, also hat einen religiösen Hintergrund. Gott ist mit uns, du sagst es. Wie gefällt dir der Name denn und wer hat dir den gegeben? Also deine Eltern natürlich, aber in welchem Hintergrund?
Meine Mutter hat mir den Namen gegeben. Sie haben geguckt damals, was für Namen es gibt und da haben sie gesagt, okay, weißt du, wir gucken in der Bibel. Und das war das Erste, was sie gefunden haben. Und bei mir, seit es geworden bin, das ist mein Name, gefällt mir auch. Aber die meisten im Alltag nennen mir Manu.
Sagt noch jemand, Immanuel, den vollständigen Namen? Oder
du hast ja Familie.
Familie sagt das.
Ja, ich muss auch sagen, viele Fans auch, so wenn sie mich ansprechen, so Immanuel oder Immanuel Feray direkt, aber meine Freunde und so sagen meistens Manu.
Okay. Und du hast ja sogar noch einen zweiten Namen. über den magst du aber nicht so gerne sprechen.
doch. Aber das Ding ist, wenn du mich siehst und dann den Namen hört, das passt nicht so ganz genau, glaube ich.
Kannst du den verraten, den Hörern? Oder?
Ja, es ist Johannes.
Ja, okay. Aber so nennt dich keiner. Oder hat dich deine Mutter so gerufen,
was. Nein, den Namen höre ich fast nie.
Nee, okay. Es hat aber auch einen religiösen Hintergrund, Johannes.
Ja, auch aus der Bibel.
Ja.
Okay. Der Herr ist gnädig, heißt Johannes, hatten wir auch in der Recherche herausgefunden. Das so die Hintergründe zu deinem Namen und die Wurzeln haben wir gerade auch schon angerissen, Mutter, Vater, sind international. Dein Vater stammt aus Suriname und deine Mutter ist Brasilianerin.
Ja.
Wie sind da so die Verbindungen? Wie bist du aufgewachsen? Welchen Einfluss hat das auf dich genommen jeweils?
Ich bin, muss ich sagen, eigentlich sehr niederländisch aufgewachsen. Nur wegen Essen und so ist es schon sehr an die surinamische Seite. Aber außerdem ist es normal. Ich glaube, mit der Familie aus Brasilien habe ich fast nichts zu tun und aus Suriname so up and to. Alle sind fast hier oder in Niederlande.
Mhm. Wenn du das Essen ansprichst, was ist da so das, was es auszeichnet? Oder du sagst, das habe ich schon so mitgenommen, das begleitet mich im Alltag?
Also, ich glaube, das kennt ihr nicht. Aber, Nasi, Bami, Roti, Sautosup, solche Sachen, aber das gibt ja hier nicht.
Was sind das für Sachen? Also das sind schon Hauptgerichte, oder?
Ja, genau. Es gibt ja auch natürlich ein paar Beilagen und so, was man auch sagen kann, so wie Bara und so, aber Nasi ist zum Beispiel Reis, so brauner Reis. Bami ist eher so, sieht so aus wie Spaghetti, aber es ist so Nudeln, aber es ist auch braun. Meistens wird es gemacht mit Hähnchen. Sautosup ist super mit die Ingredienten auf Deutsch sind alle anders. Aber meine Eltern sagen immer, wenn du ein bisschen krank bist oder erkältet oder so, dann sollst du super essen und dann danach geht's besser, so gesagt. Und Roti zum Beispiel ist sehr bekannt geworden, weil das ist so selbstgemachter, sagen wir mal, Brot oder Pancake-mäßig mit dann Kartoffel, Gemüse, Hähnchen und auch die Soße, wie sagt man das? Das gibt hier auch fast gar nicht. Aber es ist gut. Kann ich dir empfehlen.
Mit vielen speziellen Gewürzen und.
Ja, es kommt alles aus Suriname, deswegen.
Und kochst du auch selber solche Sachen mittlerweile? Also, weil früher gab es das immer zu Hause, bist damit aufgewachsen. Hat sich das so fortgesetzt?
Ja, so. Ich kann kochen, also nicht viele Gerichte, aber was ich kochen kann, ist ja halt Nasi, Bami, Sautosup. Und so weiter. Das sind ja die Sachen, die ich auch sehr lecker finde. Deswegen habe ich es auch geübt.
Du hast gesagt, das gibt es hier nicht, das kennen wir gar nicht. Hast du selbst in so einer Millionenstadt wie Hamburg ein Restaurant mal gefunden?
Nope.
Anders als wahrscheinlich in Amsterdam?
In Amsterdam gibt es viele, ja. Und ich habe auch, seit ich in Deutschland bin, wirklich am Anfang habe ich gesagt, ja, es gibt hier keinen Surinamer, so gesagt. Vielleicht selber einen offenen oder so. Ja, mal schauen. Vielleicht hier in Hamburg.
Selbst dann aufmachen.
Ja, warum nicht?
Klar. Gibt bestimmt viele, die das dann auch ausprobieren oder auch kennen.
Ja, genau.
Welche Einflüsse hat das noch gebracht? Du hast eben gesagt, im Grunde ist das Essen sehr, sehr lange ein Einfluss gewesen auch. Wie hat sich sonst das in so einer Familie in den Niederlanden mit brasilianischen Wurzeln aus Suriname so dargestellt? Also wie hast du noch Beispiele aus dem Aufwachsen?
Wo ich aufgewachsen bin, gab es ja viele Leute aus Suriname etc. Und wir haben ja fast immer draußen gespielt, so gesagt, Fußball gespielt und so weiter. So, das war ja halt gut so. Es war schon damals richtig normal, so auf der Straße zu gehen, zu zocken oder was dann auch. Und ich glaube, deswegen war ich auch jeden Tag draußen. Es gab wenige Tage, dass ich nur draußen war. Richtig wenige Tage. Und wir waren auch ein oder zweimal nach Brasilien gegangen. Das war ja halt top, aber außerdem habe ich nicht viel mitbekommen, muss ich sagen, aus Brasilien.
Warst du mal in Suriname auch?
Nein, bisher nicht. Also meine Familie ist ja gegangen, aber ich konnte damals schon nicht mitgehen, weil ich dann schon bei AZ Alkmaar gespielt hatte und dann konnte ich nicht mitgehen, weil wir hatte keinen Urlaub.
Ja. Okay.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was von deinen familiären Wurzeln erfahren, mitbekommen und jetzt hören wir mal einen aus deiner Familie.
Hey Manu, das ist dein Vater hier. Ich habe eine Frage für dich. Wie ist der Beter in Schüffel? Jij ook wahrscheinlich.
Das ist dein Vater, der eben aus Suriname ursprünglich stammt.
Ja.
Und fragt dich, wer besser Shuffleboard spielen kann. Du oder deine Freundin?
Wir waren Shuffleboard spielen in. Wie sagt man das? Wo war das? Es ist nicht so weit von hier entfernt. Es gibt auch Bowling und Cinema etc. Da kann man auch Axt werfen. Da haben wir damals Shuffleboard gespielt und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ich verloren habe, so gesagt. So deswegen die Frage, wer besser ist, ja klar. Klar bin ich besser, aber damals habe ich auf den Sack bekommen.
Von deiner Freundin.
Ja.
Okay.
Und das ist aber ein Brettspiel, was du sonst schon beherrschst? Oder
ich muss sagen,
du erst zum ersten Mal gespielt hast hier?
Es war das erste Mal, dass wir gespielt haben. Und ich hatte das erste Mal hatte ich gewonnen. Und dann danach sind wir ein oder zwei Wochen später mit meinem Vater gegangen, haben gespielt. Und dann hatte ich keine Chance. Auseinandergenommen.
Sehr gut. Hat dein Vater dir auch den Fußball-Einfluss und das Interesse vom Fußball vermittelt? Ist er auch jemand, wo du erzählt hast, dass du in Amsterdam auch viel draußen gespielt hast und auf den Bolzplätzen warst?
Ja. Ich habe früher sehr viel trainiert mit meinem Vater, sehr viel auch. Auch wenn keine draußen waren, dann war ich mit meinem Vater draußen. Deswegen gab es auch für mich wirklich wenige Tage, dass ich alleine zu Hause war oder nur zu Hause. Wir haben oft trainiert und viele Leute haben das auch gesehen. Und deswegen, wo ich dann später noch oft auf dem Ballplatz, wo gesagt war, am Fußball spielen, dann kann man manchmal gucken oder was dann auch. Und die alle wissen schon von ja, der wird immer besser und wir wissen warum, weil wir sehen ihn immer trainieren und so weiter und so weiter. Und ich muss schon sagen, das ist viele Gründe wegen Fußball, die Basics kommen ja, weil ich mit ihnen trainiert habe, so gesagt. Ja. Das hat er mich gelernt.
War er selber auch ein sehr guter Fußballer?
Er konnte früher schon Fußball spielen. Er konnte auch, vielleicht Profi werden. Er konnte zum NSC Nijmegen, Vitesse Arnhem oder Volendam oder so. Aber der hat damals entschieden von meiner Mutter.
Okay, sehr gut.
Auch eine gute Entscheidung. War es immer spielerisch dann, das Training, was du mit ihm hattest? Oder hast du auch schon gemerkt, oh, der fördert mich auch und fordert mich ganz schön?
Nein, es war schon wirklich, er fordert schon wirklich, die Basics so reinzubekommen und so. Nicht mal, weil er wollte, dass ich Profi werde, der wollte einfach von, wann du Fußball spielen willst. Und das sind das die Basics, so, was du beherrschen musst und das musst du besser und so besser. Und das haben wir ja immer gemacht. Klar gab es auch natürlich Sachen, dass wir einfach, ich auf ein Tor und er auf ein Tor und wer als erster drei Tore schießt, weißt du, das gab auch. Aber meistens wirklich mit Hütchen, Ballannahmen, Schießen, Passen und so weiter.
Du hast mal erzählt, dass das Erste, was ich im Fußball gelernt habe, war hart zu schießen. Und dafür warst du dann in Amsterdam auch berüchtigt auf den Bolzplätzen, dass du hart schießen konntest. Ja, das stimmt.
Ja. Ich hab leider meiner Mutter schon ein paar Probleme gegeben, dass ein paar Eltern auf unsere Tour geklopft haben, weil vielleicht ein oder andere Junge seine Hand gelenkt oder Arm gebrochen hatte, weil ich geschossen hat.
Ach, krass.
Ja, ich konnte da nichts vor. Ich wollte einfach ein Tor schießen. Und was soll ich anders machen, weißt du? Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehen wir nicht mehr in ein Tor, wenn er schießt. Und das war ja halt oft der Fall.
Dann stand keiner im Tor.
Ja, danach war es kleine Tor und dann musste ich weiter weg, um zu treffen. So.
Okay, aber hast du das besonders geübt oder hat das dir von Anfang an einfach gut gelegen, dass du...
Ich hatte es einfach... Ja. So, ich habe wirklich gemungen, so zu schießen, so gesagt. Ich wollte einfach immer schießen und am Ende wird es mehr und mehr. Und dann der Kraft kam von alleine, so gesagt. So.
Welche Erinnerungen hast du sonst so an deine Bolzplatzzeit in Amsterdam? Bist du die Plätze reihenweise abgefahren, hast geguckt, ob da jemand zockt? Oder wie sah das so aus, das Spielen?
Ja, das Gute von Amsterdam ist, man kann mit Fahrrad hingehen, weißt du, so ich habe das Fahrrad genommen, Ball hinterm oder im Rucksack so gesagt, in der Tasche und dann losgefahren und dann gab es ja 5 Minuten von mir einen Ballplatz, 1 Minute weiter gab es noch einen und dann vielleicht noch 3-4 Minuten weiter gab es noch einen, so gesagt, so. Ich habe immer eins gefunden, so gesagt, wo ein paar Leute drauf waren und angefangen zu zocken, so gesagt. Aber was ich mir gut erinnern kann, ist, es gab so viele gute Spiele, gute Spieler, gute Zocker da, wovon ich dachte, dass daran kann ich nie kommen, so gesagt. Und die Jungs waren auch wirklich gut und am Ende bin ich halt ja Profi geworden und die meisten davon nicht, wovon ich noch immer denke, dass sie viel besser sind.
Okay. Woran glaubst du, hat das gelegen, dass sie das nicht geschafft haben?
Boah, ist schwierig zu sagen. Bei vielen kann es was anders sein, ne? Vielleicht wegen Familie, vielleicht wegen Disziplin, vielleicht wegen Schwierigkeiten. Weiß man nicht.
Was waren damals so die Vorbilder, die Idole, die ihr auf dem Platz hattet, als ihr da gespielt habt? Gab's die?
Ja, ich weiß, Ronaldinho habe ich geguckt damals. Das war geil, natürlich, das war überragend und danach kam schon sehr bald, kam der der Rivalry zwischen Messi und Ronaldo und das hatte man immer im Blick. Das kann man nicht sehen, so gesagt.
Wie war es mit den holländischen Landsmännern? Da gab es ja auch einige großartige Fußballer. Hast du dich auch an denen orientiert oder waren es die internationalen Stars?
Nee, es waren eher die internationalen Stars, so wie Kaká oder Xavi und Iniesta, weil ich mich schon auf dem Mittelfeld gesehen habe. Aber ich muss auch sagen, dass wegen, wie ich geschossen habe und so weiter, dass ich immer auch ein bisschen zu Edgar Davidson geguckt habe oder Rafa van der Vaart. Mhm. Aber sind noch ein bisschen weit entfernt.
Wie warst du denn damals als Fußballer? Also ja, einen harten Schuss haben wir jetzt gehört und sogar Hände gebrochen damit, aber wie warst du sonst so? Du sagst, du hast dich an Spielmachern orientiert, Mittelfeldspieler. Aber ja, so, wie soll man es sagen? Du, oder war es einfach alles nur Spaß und hast noch gar keine richtige Position? So, oder hat dich die Straße geprägt, so als Fusi?
Das Ding ist, wenn man da gespielt hat, dann war es eher so von wie spielen, um zu gewinnen, weil wenn du verlierst, musst du vielleicht 20 Minuten draußen warten, bis alle Mannschaften so, weißt du, gegangen sind vor dir. So ist es egal, wo du gestanden hast. Hauptsache, du eroberst den Ball und Hauptsache, du machst die Tore, so gesagt. Und so hat man auch meistens gespielt. So, ich muss sagen, diese Orientierung gab es am Anfang dann nicht, aber Hauptsache, man verteidigt zusammen und attackiert zusammen.
Das erinnert mich total, das Gleiche hat beim letzten Podcast Stefan Ambrosius erzählt, aus den Bolzplätzen hier aus Hamburg, war das genauso, er hat es gehasst, draußen zu warten, weil der Gewinner bleibt stehen. Und war das dann auch kleine Plätze, 5 gegen 5, ja, oder auch Rasenplätze, was waren das so für?
Nee, eher klein, ja, genau. Es gibt verschiedene Plätze. Es gibt Plätze, wo man 4 gegen 4 spielt, 5 gegen 5 und 6 gegen 6, so gesagt. Manche sind kleiner, aber diese jungen Greifcourts, so gesagt, da kann man 6 gegen 6 spielen. Wenn es kleine Kinder waren, gab es noch 7 gegen 7 oder 8 gegen 8, aber normal 5 oder 6.
Und hat man mit den gleichen immer zusammengespielt und ist dann auch mal einen Platz weitergefahren oder war es immer bunt gemischt?
Ja, meistens rund gemischt, aber wann jeder schon gesagt hat, ey, wir sind morgen oder übermorgen wieder da und alle kommen, weißt du, okay, dann weißt du schon, mit wem du spielen willst, so gesagt. Okay. Und ich habe, am Anfang war so von, ich darf, am Anfang wirklich, kannst du jeder nachfragen, am Anfang durfte ich fast nie mitspielen, weil ich habe immer gesagt, ich will mitspielen und da war es zum Beispiel 7 oder 8 und die anderen waren schon 11 oder 12. Die haben gesagt, nein, verpiss dich, ja, du, geh. Und dann habe ich am Anfang gespielt und immer die Tore gemacht und dann musste ich raus und immer so weiter und dann, wo ich 10, 11 war, da war es immer so von, wann ich gekommen bin, da sagst du, okay, Manu, komm
in unser Team, dann spielen wir, gewinnen wir. Okay.
Das hat dich dann schon so klassisch auch geprägt, sicherlich, dieses einerseits nicht verlieren wollen und können und dann aber auch sich durchsetzen gegen Stärkere auf der Straße, genau, so, wo die Gesetze anders sind. So.
Ja, genau.
Ja. Okay, cool. Ja. Du hast einen jüngeren Bruder, hast du den auch? Ist der auch mitgekommen oder wie ist der Altersunterschied?
Der Altersunterschied ist zu groß. Zu groß,
okay.
Ja, der ist 7 im Moment. So, okay. Das ging nicht.
Okay.
Ich konnte ja mitnehmen und aussehen und sagen, guck, was ich jetzt mache.
Nee. Okay, also das ist zu großer Unterschied. Alles klar.
War damals immer nur Fußball dein Ein und Alles oder gab es auch eigentlich andere Hobbys und Dinge, die dich fasziniert haben?
Es gab immer nur Fußball, so gesagt, aber es gab auch zwischendurch Sachen, was Freunde von mir gemacht haben oder Leute aus der Klasse, so gesagt. So, ich habe ja Tennis gespielt für 3 Monate oder so. Ich habe ja Baseball habe ich gespielt für auch 2 bis 4 Monate oder so. Ich habe auch kurz Athletik gemacht. Aber das war nur, weil meine Schwester da war und wir mussten sie immer abholen, so gesagt. Da habe ich immer so einfach irgendwo was mitgemacht damals. Aber Baseball hat mir schon gefallen und Tennis auch. Aber wenn ich jetzt wieder trainieren muss und anfangen muss, na, keine Chance. Wahrscheinlich.
Ist nicht okay. Viel geblieben, meinst du?
Nein, glaube ich nicht.
Und was hast du bei der Athletik gemacht? Gelaufen?
Einfach rennen. Ja, manchmal auch Springer, so gesagt. Ja. Diese, oder Weitspringer oder diese Werfen habe ich auch gemacht. Ja, bockt schon.
Das sind ja auch noch sportliche Betätigungen. Gab es darüber hinaus noch ein Hobby, wo du gesagt hast, okay, ich bin auch nicht nur der Sportler, sondern eine andere Veranlagung? Du bist ja musikalisch zum Beispiel auch.
Ach so, ja.
Darauf wollte ich noch ein bisschen hinaus. Hast du uns auch schon mal erzählt, dass du auch sehr lange zum Beispiel Schlagzeug gezockt hast, ne?
4 Jahre, ja. Das habe ich dann daneben genommen. Ja, weil das Ding ist, ich habe früher immer zu Hause gespielt, so, weißt du, wenn ich zu Hause kam oder was dann auch, oder auf dem Fahrrad oder so. Ich habe immer so irgendwas gemacht, so immer so auf dem Tisch oder auf dem Tour oder irgendwo, und das hat man immer gehört und jeder wüsste einfach, ich war das, so gesagt. Mhm. Und dann meine Mutter war es auf einmal, war es von meiner Mutter zu viel, und habe gesagt, jetzt you're gonna play the drums, einfach so. Mhm. Du gehst hin und versuchst einfach zu spielen, so gesagt, dann kannst du es da machen und nicht mehr zu Hause. Aber am Anfang, wo ich dann angefangen bin mit Schlagzeug, mhm. Ja. Da war ich noch schlimmer zu Hause, weil ich dann üben musste, so gesagt.
Hast du dann aber ein Schlagzeug bekommen? Also
ja, auch noch. Ja, ja.
Aber du hast dann, wenn du es 4 Jahre machst, auch Gefallen dran gefunden. Also es war nicht nur so wie früher der Tick mit den Fingern, sondern hast du auch richtig gespielt.
Ich habe auch richtig gespielt. Ich war auch richtig gut, weil mein Lehrer hat auch gesagt, von das Gefühl, was du hast, das kann man nicht lernen. So gesagt, du hast es oder du hast es nicht. Und das hatte ich schon. Und ich würde auch eigentlich nicht aufhören. Aber dann war die Entscheidung, weil ich war fertig mit der Grundschule, so gesagt. Dann musste ich zum Hauptschule, glaube ich, wenn das so passt in Deutschland, aber in Holland ist es so. Und da musste ich mich auch entscheiden, weil ich war damals noch Amateurverein und sollte dann zu AZ wechseln. Und dann konnte ich nicht mehr Schlagzeug spielen, das ging einfach nicht. Und dann musste ich aufhören, so gesagt, und dann bin ich ja nach 4 Jahren aufgehört. Aber leider, weil ich hatte auch dann am Ende hatte ich einen guten Partner noch gefunden. Und es war schon so, dass man schon überlegt hat, mit 11, 12 schon, um uns irgendwo hinzustellen, um aufzutreten, to perform, so mit Sänger und so, weil wir waren wirklich gut. Okay. Aber das ist schon beigeblieben, kann ich sagen.
Das ist immer noch.
Wenn du jetzt Schlagzeug sagst und von A spielen, dann kein Problem.
Hast du auch noch eins?
Leider nicht. Ich habe schon überlegt, eine zu holen. Aber dann Elektro, weil dann ist es nicht so viel für der Nachbarn oder was dann auch, kann ich immer spielen. Ganz gut. Aber ja, es ist schon noch im Kopf. Diese Drumsticks habe ich immer noch zu Hause.
Okay.
Meine Nichte hat zum Beispiel, letzte Woche hat sie 2 andere gefunden. Sie sagt, hey, das waren dein erster oder nicht? Weil die waren fast kaputt, weißt du, aber die habe ich immer noch.
Wie oft war das dann damals? Also du bist, zu der Zeit hast du 3-4 Mal die Woche Fußball gespielt und noch 3 Mal Drums oder anders?
Ein, 2 Mal in die Woche. So eigentlich 1 Mal und manchmal dann noch 2 Mal, so gesagt, Schlagzeug in die Woche.
Du sagst, ihr standet auch kurz vorm Auftritt, aber hätte das deine Mutter dann auch noch besser gefunden als Fußball? Dass du
weiß ich nicht. Sie wusste schon, dass ich war jeden Tag draußen, um Fußball zu spielen. Das war wirklich für mich so alles. Mein erster Wort war auch Ball. So als Kind, nicht Papa oder Mama, mein erster Wort war Ball. Okay. So, das weiß ich nicht. Aber der Entscheidung habe ich selber getroffen und ich glaube, habe ich auch Peace mit.
Auf jeden Fall sehr talentiert und veranlagt bist du dann, ja? Also sowohl fußballerisch als auch musikalisch. Wenn sogar der Schlagzeugtrainer sagt, so, ja, das kann man eigentlich nicht, also klar kann man es lernen, aber du hast eine hohe Veranlagung, großes Talent dafür, so, du hast den Rhythmus. Dann kann ich mir vorstellen, dass Musik generell eine wichtige Rolle für dich spielt im Leben, dass du das halt irgendwie so mit dir hast. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Also was bedeutet dir Musik, also dieses andere Ding außer Fußball?
Ja, ich höre immer Musik. Immer. Also kann auch von alle sein. Ich habe manchmal Playlists und wenn ich dann auf Schiffe mache, dann kann es so sein, dass es ein paar Lieder gibt, wo jeder denkt, oh ja, ja, und dann auf einmal kommt irgendwas und dann gucken alle hinterher, wer spielt das? Wer ist seine Playlist, ist das? Und dann, das habe ich schon drin. Ich muss auch sagen, dass ich schon seit 1, 2 Jahren jetzt gelernt habe, auch mit manche, wie sagt man das, Genres zu beeinflussen, wie ich mich vielleicht fühle oder in welchem Moment ich es höre, so gesagt. Mhm. Zum Beispiel vorm Spiel oder im Training oder wenn ich entspannen muss oder einfach, wenn ich mir Gedanken machen muss oder gar keinen. Und das kann ich dann zum Beispiel mit Musik machen.
Wie breit ist dann da das Feld der Genres? Also
breit.
Breit, ja.
Ja, nur kein Hardcore, Rock, Techno mag ich auch nicht so. Und klassisch finde ich auch noch schwierig. Aber zum Beispiel manche, die richtig gut singen können, Oper oder was dann auch, kann ich mir auch noch zuhören. So, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber außerdem alles.
Was nimmst du zur Motivation beim Fußball?
Abhängig. Es gibt ein paar Lieder zum Beispiel, wo man wirklich so ein bisschen aufgepumpt fühlt, wie Meek Mill, Lil Baby oder sowas. Aber es gibt auch zum Beispiel diese WK-Anthems, von Shakira oder von Will Smith und so weiter, was ich auch dazwischen habe, ist ein bisschen unterschiedlich. Aber auf jeden Fall, im Moment kann ich dann entscheiden, weil der Playlist schon so eingeteilt ist, da kann ich entscheiden, oh ja, jetzt im Moment fühle ich das und dann geht's los.
Okay. Und du packst die einzelnen Songs, wenn du sie hörst, dann auch dieser ja. Region der Playlist hinzu. Also okay, das motiviert mich. Ich merke, ja. der Song ist neu, den motiviert mich, den packe ich dann dahin.
Genau.
Und der, oh, da komme ich irgendwie ein bisschen ins Nachdenken ja. oder relaxen und okay.
Hast du diese auch benannt dann?
Ja, ich habe Motivation, Relax, ich habe M Ferrei, ich habe Manu EP und ich habe noch eins und dann unterschiedlich.
Okay. Spannend. Eine Menge. Musik ist das richtige Stichwort, denn darum dreht sich jetzt auch der nächste Einspieler, die nächste Frage, die wir haben.
Hey Manu, Andras hier. Meine Frage ist, was ist dein Lieblingslied?
Teamkollege Andras Nemeth,
ja.
Der dich sogar Mani nennt.
Moment. Ja, es gibt natürlich mehrere, aber im Moment, schwierig. Zu entspannen, glaube ich, Praise the Moonlight, ja. Ja, ich glaube schon. Es gibt so viel, weil es ist abhängig natürlich, wann ich es höre.
Ja.
Aber täglich jetzt, glaube ich, Praise the Moonlight.
Gibt es auch einen All-Time-Favorite? Also so der All-time. Song deines Lebens, wenn das jetzt boah. So das ist, was du im Aktuellen hörst, einen, der immer wieder kommt, wo du sagst, boah, da geht's direkt ab.
Einen, der immer wieder kommt, wovon ich denke, ja, kann immer. Habe ich nicht mal wirklich über nachgedacht. Komme ich nicht so 1, 2, 3 auf, muss ich sagen.
Mhm.
Schwierig.
Schwierige Frage.
Komme ich nochmal zurück.
Ja, okay.
Werden sehen. Wir kommen zurück zum Fußball. Also, wir haben schon gehört, warum hast du dich für Fußball entschieden? Weil es noch mehr deine Leidenschaft war. Du warst einfach immer draußen. Aber wie hat es im Vereinsfußball angefangen? Wann wurde es sozusagen ernster, nicht mehr nur Bolzplatz in der Gegend, sondern wirklich Verein? Dein erster Verein war AFC Amsterdam. Oder gab es davor noch mehr?
Ja, es gab davor noch mehr.
Noch mehr.
Mein erster Verein war Fortius, ist auch in Amsterdam. Da war ich 5 und habe dann sogar mit 6-7-Jährigen gespielt. Und du musst verstehen, dass das Unterschied ist schon groß damals. Und da bin ich angefangen. Danach bin ich nach Rhein-Böcher gegangen. Eine Saison. Und dann bin ich zum WFA EDW gegangen, das ist neben Fortius. Das ist, wo viele Vereine sind. Das ist bei Jaap Edebaan, wo man Eiskating gehen kann. Und dann bei WFA EDW haben wir, glaube ich, ein von den letzten Spielen gegen AFC Amsterdam gespielt. Und dann haben wir gegeneinander gespielt und dann bin ich gescoutet, so gesagt. Dann bin ich auf Probetraining gegangen nach AFC Amsterdam, weil AFC Amsterdam ist der beste Amateurverein in Holland. Und dann bin ich da hingegangen und habe dann diese Probetraining geschafft, so gesagt. Und dann bin ich nach AFC Amsterdam gegangen. Und du musst verstehen, bis locker 14, 15 war ich immer noch jeden Tag auf dem Bauplatz, wenn ich Zeit hatte.
Und warum gab es die Wechsel vorher mit den Vereinen? Weil die alle bei dir in der Gegend waren oder weil es immer ein Stück besser war, die Mannschaften?
Bei Fortius war mein Vater kurz Trainer in einer von der Mannschaften. So, dann bin ich da angefangen, weil es für ihn dann einfach ist. Dann konnte er trainieren und mich bringen, so gesagt, ja. und sehen, so gesagt. Und dann bin ich gewechselt, weil das war bei mir in der Gegend. Genau. Dann habe ich ja um Meisterschaft gespielt und dann hatte er gesehen, okay, geht was. Dann war WFA EDW, hat höher gespielt. Dann bin ich da hingegangen und deswegen haben sie gegen AFC gespielt. Und dann hat AFC mich gescoutet und AFC weiß man klar, wenn man da in die erste Mannschaft kommt, dann spielt man in der Jugend schon gegen Ajax, AZ und so weiter. Und ich hatte es damals geschafft und dann bin ich da hingegangen.
Und das war für dich auch schon, also es fällt dir auf, dass es so Schritt für Schritt
genau.
sozusagen immer ging. Der nächste Schritt war AZ Alkmaar. Das war ja im Grunde nochmal.
Das war Profi.
Das war Profi, ja.
Du gehst von Amateurvereinen und du musst verstehen, wann du auf dem Ballplatz bei uns spielst. Ne? Das sind Jungs alle aus der Gegend. Aber du musst verstehen, in der Jugend, da spielen, glaube ich, locker die Hälfte, locker. Ich glaube, mehr als 50% spielt locker bei Ajax, Utrecht, AZ und so weiter. So, wenn du dann diejenige bist, der noch beim Amateurverein spielt, kann es manchmal schon Schwierigkeiten geben.
Okay. Aber war dir das damals in dem jungen Alter schon bewusst? Also das Probetraining bei AFC war ja mit 8 Jahren, nach Alkmaar bist du mit 12 Jahren. Das ist ja noch total kindliches Alter eigentlich, ne?
Ja, es war mir schon klar, dass bei AFC, bei AFC, wo ich hingegangen bin, dachte ich, ah ja, geil, weißt du, aber okay. Und wo ich bei AFC gespielt habe, dann hat man schon langsam gemerkt, weil man ging auf Turnieren, so gesagt, du bist auf einmal auf ein Turnier und dann spielst du mit Ajax, Utrecht und dann kommt auf einmal Feyenoord oder Bremen oder sowas, weißt du, und dann spielt man gegeneinander und denkt man, okay, nicht schlecht, weißt du.
Mhm.
Dann geht es langsam und wo ich dann auf dem Probetraining gefragt war für AZ Alkmaar, da wisst ihr, okay, das ist meine Chance, um Profi zu werden schon.
Mhm. Und was hat sich verändert mit dem Wechsel zu Alkmaar dann? Von der Intensität, plus dass es ja auch diesmal außerhalb war, ein bisschen von Amsterdam, muss es hingefahren werden?
Alles war anders natürlich. Ich wurde mit einem Minivan oder Bus abgeholt. Wir haben ja Schule und Training, alles wird so, alles ist das für das Fußball so, wie sagt man das, alles ist für Fußball getan. So, der Schule ist kombiniert, wie du esst, ist kombiniert, alle Spieler sind besser, Training ist härter, du trainst viel mehr, und auch, du spielst auf einmal in, wir haben dann immer noch gegen AFC gespielt, weil das war der gleiche Liga, so gesagt. Aber trotzdem, dann spielst du bei AZ, weißt du, die erwarten zu gewinnen. Du kämpfst gegen Ajax und Feyenoord, so gesagt. Und das war schon geil.
Also von der Reihenfolge war das so, Ajax wäre das Größte gewesen, Ajax Amsterdam. Und dann Feyenoord und dann Alkmaar, oder?
Ja, und dann PSV. Und dann Utrecht in der Jugend, ja.
Okay. Aber Alkmaar war schon, ist ja schon
Jugend, in der Jugend immer dabei, ja. Top. Aber damals gab es, klar, Ajax und Feyenoord, das waren, und AZ wurde immer dagegen heilen und das könnte sie auch. Und deswegen haben sie den Jugendpreis damals schon diese Preis gewonnen für beste Jugend und so weiter. Aber die haben immer in Streit mit Ajax und Feyenoord gehabt. Jetzt muss man sagen, oder kann man sagen, dass AZ Alkmaar schon noch mehr Schritte gemacht hat in der Richtung, dass sie vielleicht sogar der beste Jugend haben, so gesagt. Aber damals, wenn du gegen Ajax Feyenoord spielst, schwer. Ist immer noch. Wenn du gegen Ajax Feyenoord spielst, PSV Utrecht, immer schwer.
War es damals eine Option, auch zu Ajax zu gehen? Also wäre das überhaupt möglich gewesen oder war für dich noch ganz weit weg?
Ich habe, wo ich damals gescoutet war, für AFC habe ich auch dann Probetraining gemacht bei Ajax und das ist für die erste, wie sagt man das, für die erste Jugendmannschaft dann. Dann gibt es so, es fängt an bei 100 Kids, danach geht es nach 50 Kids und so weiter und das hatte ich dann auch und dann waren wir bei die letzte 20, glaube ich, oder 18. Es gab natürlich nicht so viele Kinder, ich glaube 18 oder 16 sogar. Und wir waren dabei und dann war ich der Letzte, der es damals dann nicht geschafft hatte und dann bin ich nach AFC Amsterdam gegangen. Weil ich hatte der Probetraining bei AFC Amsterdam schon geschafft und dann bin ich erst noch habe ich dann noch Probetraining gehabt bei Ajax und hatte ich es damals nicht geschafft. Die haben gesagt ja und ja, aber es war Entscheidung zwischen so mir und ihnen dann und dann haben sie gesagt, wir nehmen ihn, weil wir sehen, dass bei dir es gibt Potenzial, aber es ist im Moment ist es bei ihnen schon mehr raus als bei dir.
Weißt du noch, wer das war damals, der andere Spieler? Also ist aus dem was geworden?
Nee, der ist schon frühzeitig aufgehört, aber der war gut, der war richtig gut. Jeder weiß von in der Jugendzeit, so, der ist, glaube ich, mit U15 oder 16 ist aufgehört, Fußball zu spielen, glaube ich. Aber der war Victor war gut, kann man sagen. Aber
War das für dich irgendwo auch ein kleiner Rückschlag, dass du dann bei Ajax nicht angenommen warst? Oder warst du, naja, ich kann Alkmaar machen?
Ich konnte es nicht verstehen, so gesagt. Weil ich habe Tage damals gehabt, wo ich gar nicht gut war. Und dann war ich weiter, so gesagt. Und ich weiß, in den letzten 2 Mal war ich richtig gut drauf, so gesagt. Und das letzte Mal mit Training und so weiter, da haben wir gegeneinander gespielt und so weiter, haben wir all diese Sachen gemacht. Und ich schieße der eine Ball nach der andere rein, von alle, von überall. So, und ich war, und deswegen habe ich mir schon gedacht, wie kann das sein? Ich habe als Innenverteidiger oder ich habe damals Innenverteidiger oder Sechser gespielt und so weiter. Und ich habe alles verteidigt, habe die meisten Tore geschossen und so weiter. Aber es hat nicht gereicht. So, damals konnte ich das nicht verstehen.
Okay. Warst du wütend dann oder einfach nur enttäuscht? Wie hast du das verarbeitet?
Enttäuscht. Enttäuscht. Ich konnte es nicht verstehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht weiter bei AFC. Und wir spielen ja eh in die gleiche Liga, so man wird gewinnen.
Mhm. Und haben die dich auch als Innenverteidiger, Sechser gesehen damals in Alkmaar? Ja. Und wie kam es, dass du dann irgendwann Zehner oder ein bisschen offensiver gespielt hast?
Weil ich immer nach vorne gedribbelt bin, immer Leute vorbeigedribbelt bin und dann du einen Pass oder du Schuss kommt, weil ich Tore schießen wollte und dann wieder sofort nach hinten gerannt ist, weil keiner da gestanden hat.
Also ein bisschen Lucio in dir entdeckt, immer nach vorne durchmarschiert.
Ja. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Genau. Leute fangen alle als Stürmer an, also und werden dann langsam, gehen sie weiter zurück und wenn, also wenn du heute Verteidiger fragst, dann sagen sie, wir haben als Stürmer angefangen.
Ja, nee, so. Bei mir nicht. Anders.
Also schöner, spannender Ausflug bisher so in den niederländischen Jugendfußball und einer, der da auch frühzeitig eine Rolle gespielt hat und der jetzt auch wieder mit dir spielt, der stellt jetzt die nächste Frage.
Brudi, Brada, welcher Hund ist schöner, meine oder deine Hunde? Also ich freue mich auf die Antwort und sag was Gutes bitte. Ciao.
Ja, das war Ludovic Reis, dein Landsmann und ja, auch guter Freund schon mittlerweile hier.
Ja, klar, erst hatte ich erst nur Biggie, jetzt habe ich Leo auch. Blue ist natürlich sehr schön. Blue, schöner Hund, schöne Augen auch. Blue ist ja vielleicht ein bisschen hübscher als, als Biggie. Aber ich glaube, Leo ist schöner als, als Blue. Ich glaube, das weiß er auch.
Also du hast jetzt zwei Hunde? Ja. Was sind das für welche?
Ich habe American Bulldog und American Bully. Und der Kleine... American Bully ist deutlich schöner als...
Als Blue.
Als ja,
Blue?
Ja.
Ja. Okay. Das ist natürlich eine harte Konkurrenz. Ja. Blue ist ja der Kultstatus hier in Hamburg. Den ja, kennen ja, selbst die HSV-Fans alle.
Ja, Blue ist schön und hübscher als Biggie. Ja. Aber Leo...
Der kommt noch.
Ja, okay. Das weiß er aber auch. Die ersten Tage, wo er kam und sagt von, wow, die Augen. Ich sage, ja.
Okay. Sehr gut. Geht ihr manchmal zusammen mit den Hunden raus?
Ja. Oft? Ja. Ja. So ein bisschen abhängig von wie unser Trainingsplan ist und so weiter, aber wir sind oft genug so raus mit alle drei.
Mhm. Was bedeuten dir Hunde? Hattet ihr früher in der Familie auch Hunde? Wie kommt die Freude an Hunden?
Ja, mein Vater hat früher einen Hund und meine Mutter auch. Und meine Schwester hat im Moment auch einen Hund, die ist schon 4. Und ich habe immer gedacht, ich will auch gerne Hunde, aber ich hatte früher Allergie vor Hunde und jetzt nicht mehr. So. Seit dem Moment, wo ich mir fast klar war, dass ich keine Allergie habe, da habe ich mir einmal noch testen lassen. Und da habe ich gesagt, okay, ich nehme einen Hund.
Und jetzt sind schon 2.
Ja.
Sehr gut. Und noch einmal zu Ludo. Ihr habt euch auch schon in der Jugend kennengelernt, weil ihr gegeneinander gespielt habt mit den Vereinsmannschaften oder auf dem Bolzplatz?
Nee. Es war AZ gegen Groningen.
Ja. Als er bei Groningen war.
Ja.
Und du bei AZ. Da. Ja. Habt ihr schon gegeneinander gezockt?
Genau.
Wie hast du ihn wahrgenommen damals?
Wir haben oft, von meinem Gefühl haben wir sehr oft gegen, mit AZ haben wir sehr oft gegen Ajax gespielt und auch von meinem Gefühl sehr oft gegen Groningen. Es gab, glaube ich, eine Zeit von 1-2 Saisons, wo ich wirklich dachte von, yo, wir sind hier fast von meinem Gefühl um die 2 Wochen. Und manchmal ging es gut. Ich habe auch oft gewonnen, muss man sagen. Dass man oft 0-2, weil wir haben oft auch auswärts gespielt, 0-2 gewonnen oder 3-1 oder so. Aber es gab auch einen Moment, wo man dachte, boah, sehr schwierige Gegner. Und das war, wo die Besten waren dann von dem Alter. Und da war Luther dabei. Und dann war schon gute Konkurrenz. War nie einfach dann. Aber ich weiß noch, ich glaube in der Saison, glaube ich, dass wir 4 bis 6 Mal gegeneinander gespielt haben. Und das war innerhalb von 8, 9 Monate.
War er auch damals ein richtiger Kontrahent eher? Also, oder hast du dich mit ihm auch gut verstanden tatsächlich schon?
Nee, ich habe damals war ich nicht wirklich beschäftigt damit. Ich wusste einfach, wer der war, weil ich immer gegen ihn gespielt habe. Und ich wüsste, der kommt nicht aus Groningen, aber...
Okay. War er damals Stürmer und du Verteidiger? Oder?
Nein, beide schon Mittelfeldspieler.
Ja, okay, da war es schon weiter vorne.
Er galt ja ebenso wie du dann als sehr talentierter Spieler, auch im niederländischen Jugendfußball und hat dann auch für Groningen in der ersten Mannschaft mit sehr jungen Jahren debütiert. Du bist einen ganz anderen Weg dann gegangen. Du bist mit 16 Jahren ins Ausland und dann sogar zum BVB, also hier in Deutschland ein ganz großer Name. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, wo der Saison, so wo meine letzte Saison anfing bei AZ Alkmaar, war es sehr schwer angefangen, so gesagt, wie es gelaufen war. Und dann war ich noch spendiert für 2 Wochen. Und dann musste mein Eltern kommen. So, meine Mutter war damals gekommen und wir haben ein Gespräch geführt. Und ich war spendiert für irgendwas, was eigentlich nicht mein Fehler war, so gesagt. Und das konnte ich gar nicht verstehen. So, ich war auch richtig sauer. Und wo ich dann, habe ich was gesagt, so gegen den Trainer. Und das war dann der Grund, dass sie mir auch dann noch wirklich suspendiert haben, so gesagt. Nur weil ich noch was gesagt habe am Ende. Und dann musste mein Eltern kommen und meine Mutter meinte von, ja, du verstehst jetzt, wie es geht, das geht nicht. Und wie es passiert ist, geht auch nicht. Aber dann musst du auch nicht am Ende dann sagen, wann er dann weggeht oder so, dass es sein Fehler ist, weil sowas würden wir gerne nicht haben. Es war einfach ein Missverständnis damals. Aber mir war klar von, ist egal, was passiert, weil ich hatte gar nichts im Kopf, was für Großverein oder was dann auch, wer mich, wie sagt man das, gescoutet haben oder wer mich immer angeguckt haben. Ich habe immer gedacht, okay, weißt du, nach der Saison kann ich vielleicht noch nach Almere City, Volendam oder Utrecht gehen, weil ich weiß, dass sie immer gegen den gut gespielt haben und der Trainer hat immer gesagt, von, ja, wenn du irgendwas ist, dann kannst du zu uns kommen. So, ich hatte das im Hinterkopf und so bin ich die Saison gestartet. Und dann am Ende der Saison, oder nicht mal am Ende, irgendwo in die Mitte schon, kam mein Berater und sagte, ja, Ajax würde ich haben. Und dann denke ich, ah, yes, weißt du, ist besser als Almere City oder Volendam oder Utrecht, weißt du. Ich denke, okay, gut. Und dann 2 Tage später war es Man United und ich glaube, 1 Tag später war es Dortmund oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich entscheiden. Jetzt kann ich entscheiden, was ich mache. Und dann war alles normal, ne? Also mit dem Trainer, es war alles normal, alles war wieder gut und so weiter. Und dann haben sie mir versucht, so zu heilen. Sie sagen, ja, wir wollen dir Vertrag anbieten und so weiter. Und ich dachte, okay, ich habe noch niemals Vertrag, weißt du, gehabt. Ich bin ja 15. Ich denke, okay, kommt irgendwas. Und seit dem Tag habe ich niemals einen Vertrag gesehen damals, weil sie wüsste auch, dass es eigentlich klar war, dass ich gehen wollte, weil es am Anfang der Saison schon gesagt war, auch wenn gar nichts passiert war noch. Und dann habe ich mir entschieden, dass ich lieber nach Deutschland wechsle, so nach Dortmund, als nach Ajax, weil ich mich einfach besser gefühlt habe. Das war die einzige Entscheidung. Ich bin bei Ajax gewesen, ich bin bei Dortmund gewesen und dann habe ich gedacht, okay, ich sehe mir hier spielen, ich sehe schon, dass ich hier mich besser entwickeln kann und nur fokussieren kann auf Fußball. Und das war der Entscheidung, die ich getroffen habe, um nach Dortmund zu wechseln.
Das war dann bei so einem Probetag oder also du bist da auch rumgeführt worden und hast die Verantwortlichen
genau. So, ich
kennengelernt.
Ich habe Lars Ricken damals gesehen und Eddie Bergkamp und Sebastian Gebhardt war damals U17 Trainer, das war mein Trainer und Ehren als Co-Trainer, die habe ich damals gesehen. Und dann war ich da mit meinem Bruder und so und die haben mich rumgeleitet und alles sehen lassen von wie es aussieht und wie es funktioniert, wo ich spielen sollte und so weiter. Und ich hatte direkt schon ein gutes Gefühl. Und bei Ajax war ich auch überall. Ich war mit meiner Mutter am Stadion mit jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Sportdirektor.
Von Ajax.
Mhm. Ich komme kurz nicht auf seinen Namen. Der war bei Antwerpen jetzt. Außenspieler. Overmars, ich war mit Overmars, ich komme gar nicht drauf. Ich war mit Overmars und ich war mit meiner Mutter Overmars und meinem Bruder und so war ich bei Ajax Stadion und habe ich alles gesehen von innen, auch wie es geht, wie es funktioniert. Aber das kennt ihr schon, weil ich immer dagegen gespielt habe und so weiter. Und dann war auch noch, jetzt komme ich auch nicht auf den anderen Namen, aber der andere, der damals auch so trainermäßig war und auch Richard Witzke, ja, ich war da auch noch bei mir zu Hause und hat auch noch mit meinen Eltern geredet und so weiter. Ich habe mich schon gut gefühlt, aber ich wusste schon seit dem Moment, wo ich in Dortmund war und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, hier will ich spielen. Und das war niemals auf meinen Kopf gegangen.
Also sozusagen auch die Komfortzone Amsterdam verlassen.
Ja.
Bewusst.
Ja.
War das auch ein Grund in deiner Entscheidung?
Ja.
Ja? Warum?
Ich wollte Profi werden und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich fast alles machen konnte in Amsterdam. So, ich hatte vielleicht auch viel Scheiße gebaut und das merkte man schon. Und ich wusste, okay, wenn ich hier Fußball spielen kann, dann kann ich mich nur fokussieren auf Fußball. Ich kann alles hinter mir lassen, auch wenn ich schon 15 oder 16 war. So, deswegen wusste ich schon, okay, ich gehe nach Dortmund.
Also war fast eine Art Selbstschutz dann, zu sagen, da... Ja, so kann ich voll auf Fußball gehen, weil hier habe ich zu viel Ablenkung dann in meinem gewohnten Umfeld.
Ja.
Und was war mit Manchester United, hast du eben auch angesprochen?
Ja, telefoniert, aber okay. Habe ich gedacht von, ich habe telefoniert mit dem und dann war alles gut und dann ein, zwei Tage später ruft sie meinen Berater an und sagt sie, ja, wir hören, dass Manu oft feiern geht oder Party macht und solche Sachen und bla bla. Und mein Bruder guckt mich an und ich gucke ihn an und ich denke, hä? Ich bin noch nie feiern gegangen. Ich trinke auch keinen Alkohol oder was auch. Wo soll das kommen? Und dann habe ich so selber gesagt, ja, aber wenn es so geht, dann lieber nicht, weil ich weiß nicht mal, wie ein Club aussieht, weißt du? Es macht keinen Sinn von mir. Und dann so reinzukommen von, suchst du irgendwas, dann denkst du mir lieber, okay, ja, lieber nicht so starren. Und dann habe ich gedacht, danke, weißt du, I feel flattered, dass United mich haben wird, aber alles, was gesagt wird, stimmt nicht. Aber ich habe auch keinen Bock, so anzufangen. So, danke.
Du hast jetzt ein paar Mal auch den Berater erwähnt. War das Mino Raiola damals schon?
Ja.
Der war auch zu dem Zeitpunkt sehr wichtige Person für dich, einfach auch als...
Ja. Als ich kann niemals vergessen, ich war 15. Und bei AZ Alkmaar dann, das war das letzte Saison und dann fing es an so richtig gut zu laufen für mich oder so, weil viele Trainer haben es gesagt und so weiter und so weiter. Und dann war José Fortes Rodriguez, war seine Kumpel, also die haben dann zusammengearbeitet und der hat dann in Holland viele Sachen für ihn gemacht und hat gesagt, ich habe 2-3 Spieler und 2 davon spielen in die gleiche Mannschaft. So, dann gucken wir ihr Spiel zusammen und dann kannst du sehen, weißt du, ob du ihn beraten willst, so gesagt. Und das war Mairon Boadu und ich. Und wir spielen Vitesse Arnhem auswärts und wir spielen gut, aber du weißt, du hast 10 Chancen, aber richtige Chancen und schießt gegen Pfosten, Latten und macht kein Tor. Und innerhalb der zweiten Halbzeit bekomme ich einfach Doppelgelb und ich flieg mit Rot drauf. Und ich war so sauer, aber ich habe mich auch, I felt ashamed, weißt du, der kommt einmal gucken und ich bekomme Rot, meine erste rote Karte der Saison, so gesagt. Und das Lustige war, nach dem Spiel sagt er, dass du zocken kann, konnte ich schon sofort ziehen. Aber was mir am meisten gefallen hat, ist dieses Temperament, weißt du? meine zweite gelbe Karte. Und dann dachte ich, leider.
Okay, und das hat dann den Ausschlag gegeben. Dann werde ich noch mehr.
Ja.
Du hast über ihn mal gesagt, er hat sich, oder war für dich wie ein zweiter Vater?
Ja, das ist ein überragender Typ. Alles, was in der Media über ihn steht, stimmt auch nicht, weißt du, und das Ding ist, es hat ihn auch nicht gejuckt. Ich denke, okay. Der wüsste einfach besser und das konnte man sehen, wie der mit uns umgegangen ist. und von draußen konnte man das gar nicht sehen, so gesagt. Und vielleicht deswegen waren sie auch meistens so sauer, weil er immer das Beste mit dem Jungs vorhatte und auch rausholen konnte. So, das war ja gut zu sehen.
Und dann ging es für dich nach Dortmund. Das hat er dann aber dir überlassen, die Entscheidung, weil du das bessere Bauchgefühl hattest, oder hat er das auch?
Ja. Nee, für ihn, ich wüsste das nicht, aber der war ja immer gut mit Zorc. Und was heißt gut? Das weiß ich bis Zorc sein erster Tag, weil ich damals noch mit ihm geredet habe. Mino hat natürlich in der Fußballbereich mit vielen, Sportdirektoren und was dann auch zu tun. Und der meinte auch, eins von zwei oder der einzige oder von vielen war er derjenige dann, der seinen Respekt hatte, so gesagt. Michael Zorc und Mino, die waren immer gegeneinander am Stritten und so weiter, aber auf ein gutes Level. Und dass Mino mir damals gesagt hatte, dass Zorc seinen Respekt hatte, da wüsste ich schon, okay, Zorc ist eine Aussonderung. Mhm. Und ich kann auch niemals vergessen, weil mein letzte Saison bei Dortmund war auch, dass er dann damals gestorben ist und er sollte eigentlich sogar im Dezember schon verlängern und dann war Mino krank geworden, so gesagt. Dann sollte ich ihn besuchen im Dezember, hatte ja nicht geklappt, weil auf meinen letzten Tag sollte ich ihn sehen und dann muss er ins Krankenhaus für einen Doppelcheck und da sollte ich eigentlich länger bleiben, um ihn noch zu sehen, aber das hat noch nicht ganz gepasst wegen Training. Und dann bin ich zurückgeflogen, war ich wieder in Dortmund und so, dann habe ich mit ihm telefoniert und so weiter, alles gut. Januar wieder angefangen, mit Vorbereitung auf das zweite Halbzeit der Saison. Und dann auf einmal gab es diese Gerüchte von, ja, Mino ist schon gestorben und es geht nicht gut und so weiter. Und ich sage, das stimmt alles nicht so, weil wenn das stimmen würde, dann bin ich derjenige, der das schnell hören wird, so gesagt. Aber nicht, ich glaube, ein, zwei Wochen später oder so war es dann wirklich der Fall. Und dann war es auch seinem Kumpel Jan van Baal, wo ich jetzt immer noch bin, der mich damals angerufen hat von, yo, lass dich nicht beeinflussen wegen dieser Sache und so, weil wann was ist, dann hörst du es direkt, weißt du, von uns. Aber es ging danach schon schnell. Ich muss auch sagen, dass ich dann zwischen Januar und April gar nichts gehört haben, als ihn von Zorc oder Kay über Verlängerung oder was dann auch. Weil natürlich, ich hatte im Moment keinen Berater mehr, so gesagt. Und dann habe ich dann am Ende noch mit dem gesprochen und ich sollte eigentlich verlängern, aber auf einmal war mein Bauchgefühl weg. Zorc hat gesagt, dass er aufhört oder Kay übernimmt ihn. Und da war ich da auf seinen letzten Tag und da meinte er von gegen Kay von, ist egal was du machst, Hauptsache behalt Manu. Das ist das Wichtigste, was du machst. Mhm. Und nach dem Gespräch, so bin ich in das Gespräch reingegangen und wie ich ihn rausgegangen bin, war einfach von, ja, ich fühle mich einfach nicht mehr gut, so gesagt, von, ich muss gehen. Und ich habe schon vielleicht ein bisschen mit Schmerz im Herz so weggegangen, aber mein Gefühl hat mir schon gesagt, wie ich hier hingekommen bin mit diesem Gefühl, nur mit so einem Gefühl wollte ich auch verlängern, so gesagt, und das hatte ich gar nicht. So, das war schon eine bittere Zeit, so gesagt, und dann bin ich ja halt nach Bronze gewechselt.
Okay. Und du bist aber grundsätzlich dann jemand, der schon so auf dieses Gefühl und Herz und so weiter hört, dass du da dich gut aufgehoben fühlst. Was du dann, ist das immer in deinen Entscheidungen so?
Ja, mit drin, ja klar. Es ist ja mit drin. Klar gibt es ja Sachen, die sehr logisch sind oder was dann auch. Das kann man nicht vergessen. Aber mit solchen Sachen, dann muss das Gefühl auch stimmen, weil du musst ja jeden Tag da sein. Und wenn ein Gefühl immer sagt, lieber nicht, dann wird es schwer.
Jetzt haben wir die Dortmund-Zeit, den Anfang und das Ende schon besprochen. Dazwischen gab es ja 5 Jahre, die durchaus erfolgreich waren auch.
Ja.
Einmal auf das Abseits des Sportlichen nochmal kurz blicken, weil, oder als du gekommen bist zum BVB, bist du ja in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, neue Sprache. Wie waren die Anfänge? Du bist ja da ins Internat gekommen dann
zum BVB. War schwer, muss ich sagen. Ich war im Internat, da war ein Chef, ich konnte ja Englisch, so ich dachte ja, jeder kann Englisch, oder nicht? Aber nicht jeder Junge von meinem Alter kann Englisch, habe ich damals verstanden. Und im Training und so war alles gut, weil ich hatte Bock drauf, ich wollte spielen und so weiter. Ich habe Gas gegeben. Das Essen war gut im Internat, weil der Koch hat ja gekocht. Das war top. Und das Einzige war ein bisschen schwer fahren. Ich habe in der ersten Monat, glaube ich, meine Familie nicht gesehen. Keiner. Ich habe ja telefoniert und so weiter, aber das merkt man dann doch ein bisschen. Du kannst nicht so schnell nach Hause gehen oder was dann auch. Solche Sachen. Und das merkt man doch schon. Und wie länger es geht, ging es schon besser. Weil dann mein Vater und mein Schwäger schon öfter gekommen sind. Und da konnte ich manchmal auch nach dem Spiel, weil wir gewonnen haben, nach Hause gehen und dann wieder, weißt du, dass einer mir zurückgebracht oder mit Zug. Solche Sachen waren gut, muss ich sagen. Aber es war schon schwierig, weil meiste Sachen, um zu kommunizieren, war richtig schwer dann. Weil ich habe manche Wörter verstanden, aber am liebsten Englisch. Und nicht jeder konnte Englisch, nur vielleicht die Trainer und so. Aber du weißt, wenn du in einer Mannschaft spielst, wirst du nicht die ganze Zeit über einen Trainer reden oder mit der Trainer reden. Aber am Ende hat es geklappt. Ich hatte ja Unterricht, sobald ich da war. 2-3 Mal die Woche, 90 Minuten. Am Anfang war es schwer.
Warst du da am Anfang dann auch ein anderer Typ, den die Mitspieler ganz anders kennengelernt haben, als du eigentlich bist? Weil du bist ja eigentlich sehr kommunikativ, offen. Das bedeutet ja auch immer, man kann sich unterhalten. Und wenn man das nicht kann, kann ich mir vorstellen, ist man dann auch vielleicht einfach zurückhaltender, als man vielleicht ist.
Nein, ich habe es einfach versucht auf Englisch, auch wenn es Schwierigkeiten gab. Okay. Ich habe einfach versucht, immer wieder, aber klar gab es Schwierigkeiten.
Okay, aber fußballerisch gab es ja keine Schwierigkeiten, ihr hattet eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Weil ihr habt bei Borussia Dortmund um die deutsche Meisterschaft gespielt, habt sie gewonnen in der U17, in der U19. Du warst großer Wegbereiter auch mit, gerade im Finale. Welche Erinnerungen hast du daran, an diese Zeit, also wie man dann bei Borussia Dortmund erfolgreich spielt? Die sind ja immerhin auch sehr, für sehr guten Nachwuchs bekannt in Dortmund. In Deutschland ist Dortmund die Mannschaft neben Bayern München, die über Jahre sehr erfolgreich ist.
War top. Also ich fand es sehr geil, muss ich sagen, weil wo ich bei Dortmund war, habe ich das Gefühl gehabt von vor, gute Mannschaft und so weiter. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wo ich bei Dortmund war, von wir sind die Beste, ja. Also alle können kommen und versuchen uns zu schlagen, aber würde nicht passieren. Und so habe ich wirklich auch gespielt, um besser zu werden. Und es gab auch wirklich gute Fußballer natürlich in der Mannschaft auch. Kann man jetzt auch noch sehen. Und du siehst, wo sie spielen. Und
was waren Mitspieler, kannst du ein paar nennen? Also Mukuku war einer, glaube ich, derjenige.
Ja, Yusuf Mukuku, Reda Kadra spielt jetzt bei Stade Reims. Alaba Kies spielt jetzt noch in Duisburg, aber der hatte ja Knieverletzung. Ansgar Knauf habe ich auch mitgespielt, natürlich. Ware Pakia ist hier auch. Jetzt war auch lange verletzt, leider. Es gab da U19 zum Beispiel Patrick Osterhage, Tobi Rascho, Enrique Pentauer. Es gab viel gute Spiele, so gesagt.
Viele bekannte Jungs auf jeden Fall dabei.
Ja, ja.
17, 18, B-Junioren, Finale um die deutsche Meisterschaft. 3-2-Sieg gegen den damals amtierenden Meister FC Bayern.
Ja, sie waren
gut. Du hast einen Doppelpack gemacht und ein unvergessliches Hackentor. Wie hast du dieses Finale so erlebt und vor allen Dingen das, was darauf folgte? Weil dann, glaube ich, war auch das erste Mal so in Deutschland der Name Immanuel Ferrei sehr bekannt. So war medial schon viel Rummel dann.
Das Spiel, ich habe mich riesig gefreut auf das Spiel, weil ich habe ja damals gegen Joshua Sirkzee gespielt. Ich kannte ihn schon lange, weil ich habe immer gegen ihn gespielt, wo er bei ADO Den Haag war. Dann ist er nach Feyenoord gewechselt. Da war der Mannschaft bei Feyenoord überragend. War immer um die Preise gespielt gegen ihn. Und dann bin ich nach Dortmund gewechselt und ihn nach Bayern. Und dann habe ich gegen ihn gespielt und dann wieder auf die Preise. So. Und meistens habe ich verloren in die letzten Jahre, wo ich in Holland noch war. Und dann wüsste ich, okay, dieses Mal, weil ich mir das Gefühl reingegangen bin, von keiner kann uns schlagen, wir sind die Beste. Und dann kommt Bayern, so gesagt. Aber ich hatte niemals das Gefühl von, wir verlieren hier heute. Auch wenn die Mannschaft richtig gut war. Weil ich habe damals war mein Gegner, direkter Gegner war Stiller. Stürmer war CXC, Oliver Batistemeyer war außen und es gab noch ein paar andere Jungs, die auch Bundesliga spielen jetzt. Und ich mache das erste Tor und denke, ja, so geht's heute, so geht's heute, jetzt gehen wir weiter. Und das Spiel ging und so und man merkte schon, wir mussten richtig fokussiert sein, weil nur ein Fehler und das war ein Tor, weil sie waren offensiv so gefährlich, das war unglaublich, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, wir können immer noch gewinnen. Und dann nach der Halbzeit wusste ich, okay, es wird schwer, aber ich würde nicht nach Hause gehen und denke, ah, wir haben hier heute gewinnen können. So, ich bin einfach reingegangen und sagen von alles geben und dann gewinnen wir am Ende. Und das haben wir dann auch gemacht.
Sehr gut.
Dein damaliger Coach, den hattest du vorhin auch schon mal angesprochen.
Sebastian
Gebhardt, jetzt Co-Trainer beim BVB.
Ja, Geppi.
Geppi.
Ja, guter Trainer. War top. Ich glaube, jeder damals in der U17 wüsste auch von, wenn du einen Trainer wie Geppi hast in der U17 oder auch in der U19 oder so, das ist gut, weil dann lernst du viel. Der liebt Fußball, aber der ist auch ehrlich. Der kann gut reden oder gut mit Jungs umgehen. So, das war top. Ich glaube, das war auch sein erster Titel und auch mein erster deutscher Titel.
Und genau den wollen wir jetzt einmal auch hören.
Lieber Manu, hier ist Sebastian Gebhardt, dein Trainer und Förderer vom BVB. Erstmal möchte ich dir sagen, dass ich unfassbar stolz darauf bin, was du für eine Entwicklung genommen hast. Und ich drücke dir und deinem Team ganz, ganz fest die Daumen, dass es dieses Jahr mit dem Aufstieg in die erste Liga klappt. Damals, als wir zusammen in München mit der U17 die deutsche Meisterschaft geholt haben, kann ich mich noch daran erinnern, dass du im Interview gesagt hast, dass du die ganze Woche überhaupt nicht pennen konntest, aber in der letzten Nacht hast du richtig gut geschlafen. Und daher meine Frage, kannst du heute auch vor richtig wichtigen Spielen gut schlafen?
Ich muss sagen, es freut mich schon, um von ihm zu hören, weil ich habe ihn von meinem Gefühl lange nicht mehr gesprochen oder gesehen. Ich muss auch sagen, dass ich auch sehr dankbar bin, dass ich Sebastian Gebhardt und Ehren damals als Co-Trainer hatte, als U17, weil wenn du neu bist in ein neues Land mit solchen Sachen, dann das war ein guter Trainer, aber die haben sich auch um solche Sachen gekümmert, wenn ich irgendwo was brauchte oder was dann auch. Manchmal einen Tag länger frei, sodass ich nach Hause fahren konnte, weißt du, solche Sachen. Aber ja, ich muss sagen, ich habe immer noch, wann ich weiß, Spiel wird schwer. Ich hatte das auch letzte Woche für Osnabrück, weil ich hatte das Gefühl, Osnabrück wird richtig ein guter Gegner für uns, auch wenn es vielleicht nicht so ausgesehen hatte. Konnte ich 3-4 Tage in der Woche gar nicht gut schlafen und den letzten Tag habe ich wirklich wieder gut geschlafen. Aber ja, das Resultat war ja natürlich ein bisschen bitter, aber ich glaube, für die wichtigen Spiele kann ich jetzt wieder gut schlafen, weil ich genauso in die Woche dann davor nicht gut schlafe, ja.
Das ist eigentlich ein bisschen ambivalent, dass sozusagen, je näher das Spiel kommt, desto besser kannst du plötzlich schlafen, wahrscheinlich, weil du schon so viel Schlafmangel hast, oder wie?
Also, ja, genau. Hast,
ja. Verrückt, ja. Ja. Wo wir bei Nervosität sind vor Spielen. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Jugendfußball gesprochen. Klar, jetzt Vertragsverhandlungen, BVB, wie es zu Ende gegangen ist, hast du eben auch schon mal angerissen. Aber wie war es dann, als du das erste Mal in der Profikabine vom BVB gekommen bist und die ganzen Stars da waren und da?
Nervös.
Nervös.
Ja, ich hatte nervös. Ich gucke erst
nicht gut geschlafen.
Ich sehe die Nummer auf die Türen stehen, kein Namen, aber nur die Nummer. Und ich weiß einfach, wer Nummer 11 ist, weißt du? Ich weiß, wer der Nummer 1 ist. Ich weiß auch, wer der Nummer 9 ist und so weiter. So, ich gucke und denke, okay, und wo kann ich sitzen eigentlich? Ja. Weil ich sie überall Nummer stehen, weißt du?
Wo hast du dann gesessen?
Ich habe am Anfang gesessen. So. Am Anfang habe ich ja neben Jaden und Marco gesessen, weil da war frei, genau am Anfang. Da habe ich immer gesessen. Aber ich habe immer gesessen und nur neben mir geguckt die ganze Zeit. Und ich glaube, dass sie am Anfang auch gedacht haben, jo, geht's ihnen gut? Warum guckt er die ganze Zeit so zu uns? Aber nur, weil ich einfach gefreut habe, ich bin heute hier. Okay.
Und hat das lange angedauert oder konntest du diese Schüchternheit irgendwann ablegen? Also wie hast du deinen Platz so in der Mannschaft dann gefunden? Nicht nur den Platz in der Kabine.
In der Kabine war es schwer. Auf dem Platz war viel, viel einfacher als in der Kabine, so gesagt. Weil ich musste ja zeigen, was ich könnte. Und ich war auch nur da, weil ich gezeigt habe, was ich könnte, so gesagt. So, wenn ich das nicht mache, war es auch blöd. Aber manchmal geht es, manchmal nicht, weil du nervös bist oder was dann auch. Oder weil es Unterschied in Intensität so hoch ist. Das kann. Aber in der Kabine hat es schon länger gedauert als normalerweise, weil das war mein erstes Mal im Profibereich, mein erstes Mal in Profikabine und bei solchen Spielen. Das waren nicht Spieler, du denkst, ah, sind alle Profi. Nein, das sind die Spieler, die man sieht auf FIFA, auf irgendwo, auf dem Werbung, auf dem Fernsehen und so weiter. Das sind die Spieler. So, es war schon schwierig für mich. Ich musste mich richtig anpassen. Ich habe am Anfang da, kann ich sagen, das war am Anfang, dass ich gesagt habe, okay, am Anfang war ich nicht mich selber, weil ich immer so gesessen habe, okay, cool, nice.
Wer hat dich da in die Hand genommen? Wer hat dich so ein bisschen zur Mannschaft rangeführt?
Die jungen Spieler am Anfang, Jakob Brülarsen, Thomas Delaney auch, Guerrero auch, weil Guerrero macht ja viele Faxen, so gesagt, der Joker. Aber auch am Ende dann Jaden und Marco, weil ich daneben gesessen habe und auch auf dem Platz habe ich ungefähr in dieser Position gespielt, so gesagt. So, das ging ja langsam, aber das war ja schon ein paar Monate weiter.
Und welche Einblicke hast du gewonnen? Also, was es dann bedeutet, so zu arbeiten wie Marco Reus und Co., Haaland, Sancho, so viele namhafte Spielerwitze.
Ja, das sind richtige Profis von mir, so gesagt. Und ich war ja von meinem Gefühl auch noch weit entfernt davon. Und ich glaube, dass ich erst danach noch erwachsen geworden bin. Davor habe ich einfach gemacht, was ich wollte und konnte einfach gut zocken, so gesagt. Und danach habe ich gesehen, von wenn du Profifußballer bist, da kommt viel mehr dazu. Weil ich wüsste auch, wo ich da neu in der Kabine war, da mussten die auf einmal 300 bis 500 Trikots unterschreiben oder 2000 Autogrammkarten. Und ich dachte, ja, mein Name steht nicht auf dem Trikot, mein Name steht auch nicht auf der Autogrammkarte, so ich muss nicht, aber damn.
Und was hast du mitgenommen mit, also zusätzlich zu diesen Zusatzaufgaben, Professionalität? Du hast mal eine Geschichte erzählt auch von Erling Haaland, der schon im Grunde, der war ja nicht viel älter als du, aber hat schon ganz andere Sachen irgendwie auch auf der Uhr gehabt.
Das war anders. Ich weiß noch immer, Berger war mir neu. Ich klopfe auf sein Tor und er hat so eine komische Brille auf Rot und er sagt, ja, wegen Schlaf, wegen der UVB-Strahlung, wegen Handy und so, dass er das auf hat. Und ich denke, okay, und dadurch kannst du besser schlafen. Er sagt, ja, und so weiter. Und dann hat er immer geguckt, wie die Sonne runtergeht, weil dein Körper dann merkt, okay, jetzt wird Abend, du musst langsam schlafen gehen. Mit Essen und so auch, die wissen ganz genau, was sie essen können und wann nicht, wann ihr Körper schwer fühlt oder was sie brauchen vor oder nach dem Spiel oder beim Training. Die waren mit solche Sachen beschäftigt, auch wegen Prävention vor dem Training oder Krafttraining vorher oder nachher. Das war alles deutlich, was sie machen. Und bei mir war es so von, ja, ich mach's, was ich machen muss, so, ja. Weißt du? Aber das war schon ganz anders damals. Aber ja, ich war ja auch 17, 18, ne?
Wie hast du da so ein bisschen diesen Kontrast wahrgenommen? Auf der einen Seite die Inspiration, die diese Spieler dir geben, auf der anderen Seite aber auch, sind das ja Konkurrenten und du willst dich ja auch durchsetzen. Und das fällt wahrscheinlich schwerer, wenn die so gut sind. Also wie hast du es da geschafft, dich
einzufinden? Ja, ich habe mich niemals damals gesehen als Konkurrenz. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer gedacht, man, das sind die und okay. Ich bin hier. So, das war für mich so, ich kann zeigen, was ich drauf habe, aber ich habe nie gedacht, man, ich bin ihrem Konkurrenz, das habe ich nie gedacht, weil ich wüsste einfach, die waren damals viel besser, so gesagt. Und wenn ich dann langsam gezeigt habe, ich kann auch Fußball spielen, weißt du, dann dürfte ich da bleiben, weil ich Fußball spielen konnte, aber ich war nie im Kader oder so, weißt du, am Anfang. Und das war mir auch klar, deswegen war ich auch nie in diesem Konkurrenzkampf, weil das Unterschied war vielleicht zu groß oder ich war einfach noch neu, kann man auch sagen.
Gab es da einen Moment, wo du auf einmal gesagt hast, ja, jetzt bin ich ein bisschen stärker geworden, jetzt kann ich ein bisschen mehr zeigen, wer ich bin und bin ein bisschen mehr zu denen rangekommen?
Ja, wo ich natürlich, es gab ja mehrere Zeiten, wo ich älter geworden bin, wo ich U19 gespielt habe und dann zum Profis gegangen bin und dann vielleicht auch ein paar Mal im Kader war und dann habe ich mir gedacht, okay, das, wenn ich im Kader war, dann habe ich gedacht, okay, jetzt will ich auch spielen. So, wenn dann einer nicht so gut gespielt hat, wie ich ihn kenne oder wie er im Training war, da habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich das vielleicht besser machen, aber am Ende habe ich nur 3 Minuten gespielt.
Aber du hast dein Bundesliga-Debüt da gegeben.
Ja.
Das stimmt. War das so eine Phase, wo du gesagt hast, da war ich dran, Das war am Ende der Saison, 33. Spieltag gegen Kräuter Fürth.
Ich war schon lange dran, aber wie gesagt, es war Schwierigkeiten. Es gab Schwierigkeiten, auch mit meinem Berater damals. So. Deswegen ist alles gut. Aber ich war vorher, wo ich in Vorbereitung war und dann ausgeliehen bin nach Bexvolle, das war alles meine Entscheidung. Aber da war ich gut dran und da war ich auch in Konkurrenz. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt will ich die Konkurrenz auch führen, weil ich fühle mich gut. Ich glaube, ich kann mich durchsetzen. Aber ich habe mir dann entschieden, auszuleihen, weil ich wollte unbedingt spielen.
Das war der Grund, warum du nach Zwolle gegangen bist dann?
Ja.
Weil du unbedingt spielen wolltest und gemerkt hast, war der Schritt vielleicht noch zu weit dann bei Dortmund?
Ja, vielleicht. Ich wüsste einfach, von wann ich konkurrieren möchte, dann war ich derjenige, der anfangen auf der Bank und vielleicht dann danach durchsetzen könnte. Aber ich war gut drin, gut im Flow, ich konnte durch so weitergehen und da wüsste ich, okay, dann kann ich auch gut werden, so gesagt. Ja. Aber ich brauche Spielpraxis.
Und hat dir Zwolle die Spielpraxis gebracht, die du dir gewünscht hast?
Nein. Der Saison war ganz schwierig. Aber es hat mir jetzt deutlich besser gemacht, in erwachsen zu werden. So, okay. Wo ich dann zurückkam, dann habe ich mehr verstanden, von wie der Profifußballbereich funktioniert.
Okay. Und das hast du in Zwolle im Grunde gelernt, ohne viel selber zu spielen.
Genau.
Weil du nochmal für dich warst oder was hat dich dazu gebracht?
Viele Sachen. Aber am Ende, wo ich zurückkam, da war ich Erwachsener. Und das konnte man auch sehen.
Ja. Und dann hast du den Weg gewählt, weiter Spielpraxis zu sammeln, weil du hast dann in der dritten Liga im Grunde gespielt, beim BVB 2. Und bist dann nochmal, bist dann nach Braunschweig gegangen.
Ja.
Auch bewusst, weil du gesagt hast, jetzt gehe ich Schritt für Schritt so, also dritte Liga kann ich, zweite Liga kommt jetzt und was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, ich habe mir gedacht, damals, nach der letzten Saison, wo ich dann nicht meinen Vertrag verlängert habe bei Dortmund, bin ich nach Braunschweig gegangen, weil der Trainer sagte, ich brauche dich in diese Mannschaft, in der zweiten Liga so gesagt, und dann ist es an dir natürlich. Und bei mir war klar, ich will spielen und zweite Liga ist auch höher als dritte Liga, weil es war klar, dass ich nicht direkt bei Dortmund spielen würde, beim Profimannschaft. So, dann habe ich mir entschieden, okay, mach ich.
Der gesagt hat, du spielst bei ihm, war Michael Schiele.
Ja.
Und der dich dann auch noch, da kam wieder das Gefühl, das ist jetzt der richtige Schritt, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich aufgehoben.
Ja.
Und
konntest du das immer so gut reflektieren, wie du es jetzt gerade sagst? Dieses kleine Schritte, vermeintlich auch mal ein Rückschritt.
Ja.
Ja, das war für dich schon immer so, nicht, dass du da in Anführungsstrichen jetzt am Boden zerstört warst, sondern es war irgendwann für dich klar, okay, es geht nur über diesen Weg, immer diesen nächsten Step machen, Liga für Liga.
Ja, in dem Fall, ja. In dem Fall war es mir klar, dass es nur so geht, deswegen haben wir auch so entschieden.
Ja, ist bei Braunschweig, meintest du jetzt, den letzten, ja, okay. Dann aus dieser Zeit haben wir auch noch einen, den wollen wir jetzt mal hören, der bringt uns nämlich auf ein neues Thema auch.
Hallo Manu, mein Lieber. Ich habe gehört, du bist heute beim Podcast und da wollte ich dich doch mal fragen, ob mein Trikot, was wir gemeinsam getauscht haben beim Spiel gegeneinander, denn einen Ehrenplatz erhalten hat, weil es war ja ein besonderes Spiel für dich, auch gegen deinen alten Verein. Dann hast du auch noch dein erstes Tor gegen mich gemacht, deswegen mal diese Frage. Und ich freue mich schon sehr auf unser Rückspiel. Da werde ich alles dran setzen, dass du dieses Mal nicht triffst. Aber Trikots werden wahrscheinlich wieder getauscht. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Alles Gute weiterhin und bis bald, dein Torben.
Ron Torben Hoffmann.
Hoffi.
Schlussmann beim BTSV.
Ja.
Den hast du einen eingeschenkt und Trikot aber auch getauscht.
Ja, es war schon vorher abgesprochen worden. Yo, diese Saison bei euch, ich weiß nicht, was los ist, aber das Trikot vom Braunschweig finde ich nicht schön. Das schönste Trikot ist der Torwart-Trikot. So, ich habe Hoffmann gesagt, wann wir tauschen, bist du derjenige, der Trikot ich haben will.
Das war also der Hintergrund. Hier
gefiel die Spieler. Genau. Und es war auch klar. Und ich glaube, die Jungs wissen das auch. Die wissen, wie ich bin und so weiter. Ich hatte bisher kein Tor geschossen noch, weil ich hatte noch viele Probleme und so weiter. Und ich habe mich eigentlich dann erst gut gefühlt so gegen Braunschweig. Und ich wüsste einfach, ich mache mir keinen Gedanken, morgen schießt es ein Tor. Und hoffe, ihr wisst davon, ey, du darfst gegen jeder ein Tor schießen, aber nicht nur gegen mich, weißt du, nicht das erste Tor gegen mich. Und, Ja, doch.
Also hast du schon mal erzählt, dir war klar, du triffst gegen Braunschweig.
Ja.
Das ist so ein Ding, das Geschichte, die mir der Fußball schreit, oder auch ein gutes Bauchgefühl gehabt?
Beide.
Beide.
Ja, beide.
Guter Schlaf.
Und welchen Platz hat sein Trikot bekommen? Hast du eine Trikotsammlung?
Ich habe eine Trikotsammlung, aber ich habe es noch nicht alles aufgehängt, wo ich das haben will.
Mhm. Und aus welchen anderen Trikots besteht die Sammlung? Und hast du schon einzelne Trikots aufgehängt?
Nee. Ich will es am Einmauer haben, so gesagt, alles nebeneinander. Ich habe schon ein paar gute Trikots dazwischen.
Erzähl mal.
Ja, von Dortmund, das sind die gelben Trikots, die ich habe. Matthäus, Marco Reus, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Erling Haaland, Hazard und ich kann nicht einen vergessen. Das ist okay.
War schon eine gute Reihe.
War schon nicht schlecht.
Das von der Dortmund-Zeit, ich habe Mario Götze seine Trikot auch bekommen. Nicht von der Dortmund-Zeit, aber vom PSV. Und ich habe...
Warum Mario Götze? Hast du das also
ich habe ja lange mit ihm gespielt auch. Bei
Ach so.
Immer trainiert. So nicht gespielt, immer trainiert so gesagt. Ja. Und das war dann von meinem Gefühl auch ein bisschen mein Mentor mit Marco Reus, weil ich habe immer geguckt, das sind diejenigen. Aber die haben auch ungefähr auf meiner Position gespielt. Mhm. Ich hab immer abgeguckt, immer gefragt, immer gespielt und so weiter. Deswegen, wo ich dann gegen ihn gespielt habe mit Backswolle und dann habe ich ihn gefragt, ja,
okay, hast du da geschafft.
Ja.
Sonst noch welche? Vielleicht auch noch von Jugendnationalmannschaften mal?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ja ein paar Freunde gewechselt, zum Beispiel Tobi Rasche, Linus Kechter, Hoffi das auch.
Mhm. Ein einziges Torwart-Trikot in der Sammlung eigentlich?
Nee, ich habe Yasin Fesic, sein Trikot habe ich auch.
Okay.
Ja. Sein letztes Trikot, bevor er aufgehört ist. Rostock auswärts.
Okay. Kannst du dich noch an dein erstes Trikot erinnern, als kleiner Junge?
Mein allererstes Trikot? Mein Trikot.
Ja?
Das war ein Trikot vom Brasilien mit Nummer 3.
Okay. 3 war damals?
Ja, ich war Innenverteidiger.
Okay. Das waren nur die 3.
So. Ja.
Sehr gut. Wir sind die ganzen kleinen Schritte so eben durchgegangen und im Grunde haben wir auch gesehen, du warst ja bei vielen Sachen irgendwie total sicher. Gab es in diesem ganzen Konstrukt eigentlich auch mal irgendwann Zweifel, dass das alles mit Fußball nichts wird?
Ja, ich habe kleine Momente gehabt zwischen AFC Amsterdam und AZ Alkmaar und in meiner letzten Saison bei AZ Alkmaar natürlich, wo ich dachte, okay, ich hoffe natürlich, dass diese Trainer mich noch nehmen, weißt du, am Ende der Saison, so von Amerik City oder Volendam, habe ich mir gedacht, und ich habe mir auch und dann bei Beck Zwolle habe ich auch noch gedacht, vielleicht höre ich auf oder so. Aber am Ende bin ich hier.
Warum kam der Gedanke auf? Also hast du den Spaß am Fußball dann verloren da?
Genau.
Ja.
Hier, das ist auch der Podcast von unserem Partner Advergy und deswegen kommen wir einmal zu der Frage des Advergy Double Check. Double in dem Sinne, die machen Recruiting, besonders in der Technik- und IT-Branche. Für was könnte man dich außerhalb Fußballs eigentlich auch recruiten? Wofür würdest du dich noch begeistern? Was hätte es noch geben können? Was könntest du dir vorstellen? Was
Formula 1 fahren.
Formula 1?
Okay. Also fahren. Ich kann fahren. Gut fahren. So, ich kann gut fahren. So auf dem Strecke, Rennstrecke oder was dann auch. Fahren. Sowas konnte ich machen. Oder Schlagzeug, ne?
Ja.
Das sind die beiden Sachen, wovon ich sehr überzeugt bin, wovon ich denke, okay, Rennfahren oder Schlagzeug.
Saßt du mal in einem Formel-1-Wagen? Oder war beim Rennen gewesen? Oder?
Ich habe ja schon Rennen gemacht, so richtig Rennen. Kartfahren kann ich dann auch zum Beispiel. Ich war hier auch bei Mega Kart ein paar Mal jetzt. Das würde ich sagen, Kartfahren, Rennfahren und so weiter, ja. Ich habe noch nie ein richtiger Race-Auto gesessen, also Formula 1 dann. Mhm. Race-Auto ja, aber Formula 1 solche Autos nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Yeah, yeah.
In diesem Themenbereich haben wir auch eine Frage, die in die gleiche Richtung zählt, von einem lieben Menschen, den du sehr gut kennst.
Hey Manu, Rose hier. Was sind eure Top 3 favorite Aktivitäten, die ihr buiten Fußball umdoet?
Im Grunde fast die gleiche yeah, Frage yeah. Von deiner Freundin.
Was ich am liebsten tue, außerhalb Fußballs. Ne? hier in Hamburg gibt es noch eine, was dazu gekommen ist, was normalerweise nicht gab, muss ich sagen. Weil ich bin ich dann auch natürlich vergessen, ich kann gut Bowling spielen und ich mag es auch, Bowling zu spielen. So, ich würde sagen, Bowling spielen, Kart oder Rennfahren, so, oder bei mehreren Kart oder auf dem Strecke. Und hier in Hamburg, muss ich sagen, ist neu, das gab vorher noch nicht, ist im Sommer Suppen gehen.
Ah,
einfach auf dem Wasser chillen.
Suppen. Stand-up.
Ja, top.
Das kann ich nachvollziehen. Das ist auch entspannt, oder?
Ja, ist top.
Zugleich
warmes
gute
Wetter.
Sicht.
Ja, ist top.
Aber das kann man in Amsterdam auch viel machen. Oder
aber das Wasser in Amsterdam
Boote.
Wird man nicht hinfahren, weißt du, was ich meine? Das, darin wird man nicht schwimmen.
Aber aber ist ähnlich, da ist man ja auch viel auf dem Wasser.
Ja, aber da bist du auf dem Boot.
Boot, ne?
Ja,
Boot.
Okay. Gibt's das da gar nicht?
Ja, doch. Aber wie gesagt, wir müssen nicht schwimmen. Also du kannst schwimmen, klar.
Aber das macht man.
Aber lieber nicht.
Aber dementsprechend wagt sich auch niemand da in Amsterdam mit einem Stand-up aufs Wasser. Macht niemand.
Nee,
okay.
Okay.
Ja, das
und
ist hier ein bisschen besser vom
Gewässer. Hier ist es für dich entdeckt.
Ja.
Okay. Ja, spannend. Deine Freundin haben wir eben gehört, die ist ja auch mit nach Hamburg gekommen. Wie wichtig ist das für dich? Family ist, wir haben im Grunde auch Family, noch nicht ganz, aber
ich soll schon sagen.
Dabei zu haben.
Sie ist hier ein paar Mal, sie ist hier neu. So, es ist okay. Muss ich sagen, es ist neu auch für mich natürlich, zusammen zu wohnen, sowas zu machen. Familie ist natürlich sehr wichtig. Die kommen auch oft, aber jetzt neu zum Beispiel mit sie zu wohnen, war am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist, muss ich sagen, glaube ich nicht, dass ich mir noch so alleine zu Hause sehe.
Wenn man gewohnt ist, um alleine zu sein und dann.
Ja, auf einmal nicht mehr, genau. Ja. Okay. Ich bin lange alleine gewesen, so alleine zu Hause und so. Aber das hier ist schon anders. Und deswegen war es am Anfang auch wahrscheinlich so anstrengend oder so schwierig, aber das ist jetzt alles in Ordnung.
Ja.
Bist du ein Typ, der seinen Freiraum braucht, viel allein sein muss? Ja. Kommt prompt die Antwort. Ja. Okay.
Genau, du bist, jetzt sind wir in Hamburg angekommen. Vielleicht sprechen wir noch einmal darüber, nach der Zeit in Braunschweig, in der du in der zweiten Liga auch eine tolle Rolle gespielt hast, gab es die Entscheidung, nach Hamburg zu wechseln, zum HSV. Was hat den Ausschlag damals gegeben? Wie war da auch das Gefühl gut?
Bauchgefühl.
Wie ist das gekommen? Wer hat dir das vermittelt? Bauchgefühl.
Ja, als ich nicht nach meinem Bauchgefühl gehört habe, war ich in der Bundesliga im Moment.
Also es gab auch Möglichkeiten, in die Bundesliga direkt zu gehen.
Aber am Ende war es wirklich so ein Rennen zwischen zwei Vereinen, war von Hamburg dann eins war. Und mein Bauchgefühl hat einfach gesagt, wo ich damals mit Klaus gesprochen habe und auch mit Tim Walter, haben wir einfach gedacht, ich kann mir das schon vorstellen, ich fühle mich da gut bei und so. Und dann das Gefühl war so wieder, wie ich das damals auch hatte in Dortmund. Und deswegen habe ich der anderen Verein gesagt, danke. Aber ich gehe zu HSV in die zweite Bundesliga, auch wenn ihr sagt, aber Bundesliga ist doch besser und bla bla. Hast du recht vielleicht, aber mein Gefühl sagt, ich muss dahin, dann gehe ich dahin.
Hast du dir hier auch was angeguckt? Ich meine, du hast hier gespielt gegen uns.
Ich war natürlich hier mit einem Spiel.
Ja.
10 Minuten habe ich nur gespielt. Ja. So, ich habe ja viel gesehen auf der Bank. Aber ich komme zurück damals von Verletzung. Ich hatte ein Testspiel hier bei euch auf dem Trainingsgelände. Ich konnte mir schon vorstellen, wie es hier ging. Aber ich habe mit Tim Walter und Klaus beide geredet, telefoniert, wo ich in Curaçao war. So, ich war dann nicht hier und da haben wir mich schon entschieden und dann war ich erst hier, wo ich dann direkt unterschrieben hat.
Ja, also war schon das Gefühl der Gespräche und drumherum, dass das du selber vielleicht auch vom HSV erwartet hast. Wie hast du HSV wahrgenommen, als du noch nicht hier warst? Wie hast du den Verein gesehen und was hat sich so ein bisschen bestätigt und was nicht?
Ja, ich kannte im Hinterkopf HSV schon, weil es gab natürlich viele niederländische Spieler, die hier gespielt haben. Dann konnte ich mir daran denken, das erste Spiel gegen euch habe ich gut gespielt und ich dachte, die sind eigentlich nicht so gut. Und dann haben wir auswärts gespielt hier. Und dann dachte ich, ah, schade, ich kann nicht spielen, weil ich komme ja zurück von Verletzung. Da habe ich noch 10 Minuten gespielt. Und dann dachte man schon, boah, großes Stadion, viele Fans. Wie geht das eigentlich, zweite Bundesliga, dass es so groß ist? So. Und dann habe ich das Testspiel gespielt und dann war ich wieder da, habe ich Stunde gespielt. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh, wieder gut gespielt. Ich glaube schon, dass es, also, wie sagen wir das, ich glaube schon, dass es besser geht. So. Und dann während dem Gespräch so mit Klaus und mit der Trainer und so, habe ich mir schon gedacht, ja, ich kann mich schon vorstellen, da zu spielen. Aber da habe ich Ludo gesprochen und telefoniert, habe ich gesagt, ja, ich komme eigentlich auch nur, wenn du bleibst. Okay. Da hat er gesagt, ja, okay, wir gucken, wir sprechen und so weiter. Dann ein bisschen abwarten und dann so innerhalb von 1-2 Tagen hat er mir gesagt, okay, ich bleibe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich hin. Und dann hat er den Tag danach verlängert, glaube ich. Und ein paar Tage danach habe ich unterschrieben.
Ja. Also war Ludo eine ganz wichtige Rolle sogar, dass du gekommen bist?
Wenn du es so siehst, ja.
Ja, war schon eine der Bedingungen, die du daran geknüpft hast. Was hat dich darüber hinaus denn trotzdem noch gereizt an diesem Club und an der Aufgabe vor allen Dingen? Also weil trotzdem hast du eben gesagt, statt erste Liga, zweite Liga.
Es war wirklich dieser Bauchgefühl, was ich bekommen habe, wo ich damals mit Klaus geredet habe, wovon ich dachte, okay, ja, weil ich weiß noch ganz genau, dass danach mein Vater noch gesagt hat, ja, du musst in die Bundesliga und so weiter. Und dann habe ich mir schon gedacht in dem Gespräch von, ja, eigentlich ist, was du sagst, mir ein bisschen egal, weil mein Gefühl sagt mir schon, ich muss dahin. Aber ich wüsste schon, dann komme ich ja mit Ludo zusammen zu spielen und so weiter. Das ist ja halt anders, weil in den letzten Jahren hatte ich keine Niederländer um mich herum, so gesagt. Und dann hat ich ihm gesagt, oh, wenn du bleibst, dann komme ich. Weil anders, vielleicht muss ich nochmal mit meinem Vater reden, weißt du.
Klares Ziel von euch beiden, irgendwann Bundesliga zu spielen, im Idealfall natürlich mit dem HSV.
Genau.
Das ist das klar erklärte Ziel. Wie zufrieden bist du denn, sowohl persönlich als auch mannschaftlich, mit der bisherigen Zeit hier? Weil es gab ja auch durchaus Rückschläge, oder gibt es?
Ja, nicht zufrieden im Moment. Deswegen, am Anfang war es sehr schwierig für mich, muss ich sagen, weil ich immer versucht habe zu spielen oder so weiterzugehen, weil ich eigentlich viel Probleme hatte, so körperlich, was es auch noch nicht vorher hatte. So, das war ein Rückschlag für mich, weil ich habe dann das Gefühl gehabt, von, jo, warum geht es so, warum kann es nicht besser, warum habe ich die ganze Zeit Schmerzen oder was passiert eigentlich. Vielleicht war es auch wegen der Intensität, dass es hier höher ist. Danach ging es langsam, muss man sagen, langsam. Und es gab natürlich auch Rückschläge wegen Ergebnissen und so und jetzt auch. Und deswegen kann ich auch sagen, dass ich nicht zufrieden bin, weil klar, wir sind jetzt im Moment Dritter, alles okay, aber es kann deutlich besser, weil wir sind auch deutlich besser, als was wir jetzt sein. Und das finde ich halt schwierig dann zu akzeptieren. Deswegen kann ich dann auch nicht zufrieden sein.
Wie gehst du damit um? Also so allgemein mit Niederlagen, mit Rückschlägen, wie sehr bist du gerade auch frustriert gewesen in dieser Zeit, wo du sagst, na, also den richtigen Ferrari kennen die eigentlich noch gar nicht. So, ich kann eigentlich viel mehr.
Ja, also nach Osnabrück war ich sehr sauer, muss ich sagen. Das erste Mal auch, dass ich nach dem Spiel direkt nach Hause gegangen bin. Ich habe danach einfach viel geredet über das Spiel, nachgedacht. Ich musste ja regenerieren, weil ich war ein bisschen angeschlagen nach dem Spiel, hatte Schmerzen. Aber nach solchen Spielen muss man einfach gucken, wie es so gelaufen ist, wie es eigentlich passiert ist und was eigentlich besser konnte und oder was eigentlich sehr gut war. Und das muss man mitnehmen, weil man hat nicht die ganze Zeit, um nachzudenken, weil es geht am Freitag wieder los.
Denkst du, also gibt es verschiedene Arten der Aufarbeitung dann auch, bei, wenn du dich mit solchen Sachen auseinandersetzt? Also guckst du dir das alles gerne nochmal an?
Ja, ich gucke mir alles an.
Bist du jemand, der viel sprechen muss darüber? Oder manche lenken sich ab mit Hunden, mit Freunden, mit Freundinnen?
Ja, nee, alles ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Es ist abhängig, wie ich mich dann fühle, so gesagt, nach dem Spiel. Und in dem Fall habe ich gedacht, okay, wir sprechen darüber, wir gucken und so weiter, wir gucken das Spiel an und gucken, wie es zustande kommt. Und dann guckt man eigentlich, dass es durch solche blöde Fehler kommt und dann, ja, da kann man sauer sein.
Ja.
Sauer sein ist noch ein gutes Stichwort. Haben wir beide den gleichen Gedanken, denn auch der Name fiel schon von dem nächsten Einspieler, der stellt sich, glaube ich, auch nochmal selbst aber vor und der fragt dich zum Sauersein auf dem Platz.
Moin Manu, hier ist Ware Pack hier. Erzähl doch gerne mal den Zuhörer, was für 3 Fluchstufen du auf dem Platz hast und was muss passieren, dass du auf Stufe 3 fluchst.
Ah ja. Ja, ich verstehe schon, was er meint. Weil am Anfang so, wenn ich sauer bin, dann weißt du, dann rede ich meistens noch Deutsch und so weiter. Aber wenn ich dann ein bisschen deutlich mehr angepisst bin, dann kann ich schon, wenn ich die Wörter nicht direkt finde, dann switch ich auf Englisch. Und wenn ich richtig sauer bin, dann rede ich einfach Niederländisch. Ist mir egal, wer mich hört oder wer mich versteht oder nicht, weißt du, und dann.
Okay. Das sind die drei Stufen. Okay.
Ja, genau.
Verstehe, dann können wir dich ja dann einordnen.
Das Holländische versteht ja zum Glück wahrscheinlich nur Ludo. Das von den Mannschaftskollegen.
Genau, Inni van der Bremt.
Inni, oh ja, stimmt, ja. Der auch noch.
Andreas auch.
Ja. Okay. Ja, gut. Die Benelux-Connection weiß Bescheid. Dann. Ja.
Vielleicht noch ein Wort zu Ware Pakia, mit dem hast du zusammengespielt, schon bei Dortmunder Zeiten, der jetzt bei uns in der U21 ist. Du hast es vorhin schon gesagt, lange verletzt, aber ihr habt euch dann hier auch wieder gefunden, wieder gesehen.
Es war Zufall. Zufall ist schon, glaube ich, wo ich mit Lassi in der Auto gesessen habe, unterwegs zum UKE oder Athletikum oder was dann auch, habe ich an der Ampel gucke ich rechts und wer sehe ich, war ein Park hier im Auto. Und du musst verstehen, ich habe ihn 2-3 Jahre nicht gesehen. So, ich gucke nach rechts und er guckt mich an und er guckt nochmal und er macht sein Scheibe runter und sagt, ey Mann, ich sag, ey Mann, was geht? Und Lasse neben mir, ich kenne Lasse nur 2 Tage oder so. Lasse, guck mich an, mal, ja? Du kennst Leute hier schon. Und dann seitdem haben wir schon ein bisschen unterhalten. Ich habe ja lange mit Ware gespielt, und 17 Deutscher Meister geworden und so weiter. Guter Spieler, hat mir damals erzählt, dass er lange verletzt war. Jetzt wieder zurück, habe auch gehört, dass er jetzt wieder gut performt. Wie er hätte geschossen, als ob es normal ist, nach eineinhalb Jahr oder 2 Jahren verletzt zu sein. So, das ist gut, muss man sagen.
Okay, aber du hattest nicht auf dem Schirm, dass er beim HSV in Hamburg
ich habe irgendwas mitbekommen, aber war es auch wieder vergessen. Und auf einmal beim Ampel sitze ich so und ich gucke rechts, weil wo wir gefahren haben, war neu für mich. So, der Stadt, ich gucke um mich rum und so und denke, ah, oh, schöne Gegend und so weiter. Und ich gucke bei der Ampel nach rechts und ich sehe auf einmal, ey, kenne ich doch.
Spannend. Zum Schluss noch ein Wort, haben wir jetzt eben gehört, Deutsch, Englisch, Niederländisch. Wir sind wieder bei deinen multinationalen Wurzeln auch. Thema Nationalmannschaft. Also gibt es ja auch theoretisch
3 dann.
3. Ist das für dich eigentlich auch ein Thema oder etwas, mit dem man sich beschäftigt? Oder gar nicht?
Ja, also ich muss schon sagen, ich finde schon schade, dass ich dann U23 oder U21 nicht mehr bei Holland gespielt habe, nur auf Abruf. Ich weiß auch, dass seit ich bei Pek Zwolle spiele, dass der Nationalmannschaft von Suriname mich angerufen hat, um die wollen gerne, dass ich da hinkomme, um zu spielen. Und mein Gefühl ist schon gut, muss ich sagen. Aber ich muss es auch anders sehen, weil man natürlich aufsteigt mit HSV in der Bundesliga und sowas passiert, dann kommen ja viele andere Sachen dazu. So, ich habe gesagt, ich warte noch, auf jeden Fall bis Sommer, vielleicht bis 25, aber in 2025 habe ich eine Entscheidung getroffen.
Ja. Wie gehst du generell mit so sportlichen Zielen, die du gerade beschrieben hast, so um? Was sind noch so sportliche Träume, Bundesliga-Aufstieg natürlich?
Ja, ich kann schlecht verlieren, so gesagt. So, ja. Ich will immer gewinnen und ich will auch immer um Preise spielen. Und ich weiß, dass mit HSV spielt man immer um Preise und jetzt spielt man um Aufstieg. Das ist auch, du kannst hier vielleicht Meister werden, jetzt vielleicht wird noch schwer, aber ist noch möglich. Und deswegen spielen wir hier auch natürlich so einen Preis, das würde ich gerne so haben. Ich würde gerne mal Champions League spielen. Ich würde auch um die Meisterschaft spielen, so gesagt, oder einen Pokal gewinnen. Vielleicht zu EM oder WM, um da auch irgendwas reinzusetzen. Aber ich habe auch andere Ziele. Ich würde auch gerne mal in Japan spielen oder vielleicht MLS, sowas. Vielleicht bei River Plate oder so, weiß man nicht. Sowas. Ich will gerne reisen, weil das geht ja, wenn man Fußball spielt.
Ja, also schon offen auch.
Ja.
Andere Länder auch. Und ja. Japan, warum? Du bist, ein Thema hatten wir auch gar nicht, du bist Anime-Fan auch. Ja, ist das so ein bisschen japanisch? Ja, oder was?
Essen ist geil, Kultur ist geil, Fernsehen ist geil.
Okay.
Ja, also noch am Anfang der Karriere und dennoch sehr viele Träume und auch noch viel Zeit, um das alles
Genau.
Stück für Stück abzuarbeiten.
Genau.
Auf jeden Fall haben wir einen sehr tiefen Einblick schon mal bekommen in deine bisherige Karriere und auch, was wir eingangs gesagt haben, wie der Mensch denn eigentlich Emanuel Ferrei hinter dem Sportler tickt. Vielen Dank, Manu. Emanuel für, Johannes.
Für die Zeit. Deine Offenheit kommt noch.
Und deine Geduld. Ja,
ja klar.
Genau, danke für die Einblicke. Dir dann dahingehend alles Gute natürlich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder einen genauso interessanten Gast haben. War sehr kurzweilig und spaßig. Vielen Dank und bis dahin, ihr kennt es.
Nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.